Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 509, aufgenommen am Tag nach dem ersten Spieltag unseres Hamburger Sportvereins. Wir eröffneten am Freitagabend die Zweitligasaison im Hamburger Volksparkstadion, 20.30 Uhr Flutlichtspiel, ausverkauftes Haus, und haben dieses Spiel verloren mit 0:3. Darüber sollten wir jetzt mal sprechen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha. Grüß dich.
Moin Hobbs, endlich klappt's mal wieder, wunderbar. Ja, wir müssen drüber sprechen, es ist schade. Also ich rede ja gern mit dir, aber wie gesagt, dass wir nur ausgerechnet über eine 0:3 Niederlage ja zu Beginn der zweiten Liga reden müssen. Ja, das fällt natürlich keinem von uns leicht. Ne?
Mhm. Ja, das haben wir uns echt alle ganz anders vorgestellt. Wie war denn deine Stimmung nach dem Abpfiff?
Ja, also ich bin ja insgesamt ein sehr positiv eingestellter Mensch, aber ja, so ein bisschen Niedergeschlagenheit war natürlich schon da. Oder Ernüchterung ist vielleicht das richtige Wort, ne? Also ich bin sicherlich keiner, der jetzt zu den Leuten zählt, die gesagt haben, natürlich werden wir Kiel dominieren und die restlichen 33 Spiele natürlich auch jeden Gegner dominieren und wir steigen mit 102 Punkten auf. Aber man hat sich natürlich so ein bisschen etwas anderes erhofft, ne? Auch aufgrund des allgemein positiven Stimmungsbildes, was so in den letzten Wochen um den HSV herum war.
Ich glaube, du hast in der letzten Folge 3:1 getippt. Kann
ich
sagen?
Ich habe 3:1 getippt, ja, genau. Mhm. Ne? Und ich habe sogar dann irgendwann noch gesagt, wir werden erst 2:0 führen, dann gibt es einen Anschlusstreffer.
Ja, genau. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Und es kam wirklich total anders. Ne? Ja. Und nun stehen wir, um gleich so ein bisschen Statistiken aufzurufen. Also wir sind nicht nur Letzter, also Stand jetzt, sagt man ja in Neudeutsch hier, Fußballdeutsch, Letzter der zweiten Liga. Wir sind auch noch Letzter der ewigen Tabelle der zweiten Liga. Was sagst du dazu?
Ja, ganz ehrlich, ja, auf diese ganzen Späßchen habe ich momentan gar keine Lust. Du hast auch irgendwie getwittert, willst du den HSV oben sehen? Da habe ich so gedacht, ey, mit dem mache ich morgen Podcast. Ich war wirklich genervt gestern Abend. Also ich war auch richtig traurig. Ja. Und ich muss auch zugeben, als ich heute Morgen so gegen 6:30 das erste Mal so ein bisschen wach war im Bett, das erste, woran ich gedacht habe, war wieder der HSV. Weil ich war wirklich traurig. Ich will nicht sagen enttäuscht, dazu kommen wir ja gleich, wenn wir das Spiel so ein bisschen analysieren. Und enttäuscht trifft es vielleicht nicht so ganz, aber ich glaube traurig trifft es. Ja, ich war da echt, also weiß ich nicht, ob man da so, also da habe ich irgendwie gar keine Lust, da noch einen Spaß drüber zu machen.
Ja, naja, was heißt, also es war natürlich ein bisschen, wie nennt man es, Sarkasmus, ein bisschen, Ironie, ne? Das war natürlich auch so ein bisschen
passt der Spiel. Aber nicht immer, Sascha, passt nicht immer.
Ach, der eine sagt so, der andere so, ne?
Ja, das ist wohl richtig.
Ganz klar. Nein. Ich könnte noch mit mehr Statistiken kommen, ne? Aber dann lasse ich dich
hier gleich in Ruhe. Bitte nicht. Dann lass uns mal versuchen, das Spiel so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten.
Genau. Ja, gerne.
Frage, ich habe mir das Spiel vor dem Fernseher angeguckt, und zwar mit meinem guten Freund Christian, seit fast 25 Jahren befreundet, und wir schätzen uns sehr. Er ist zwar HSV-Sympathisant, aber totaler St. Pauli-Fan. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ja, ich bin totaler HSV-Fan, aber habe auch Sympathien für die Braunen. Und ich habe ihn eingeladen, weil er ja echter Zweitliga-Experte ist. Und er hat auch mit dem HSV mitgefiebert, das kann ich bestätigen. Ja. Und hat dann zu der einen oder anderen Szene was gesagt, dazu komme ich dann später. Mhm. Aber ich fühlte mich in Anführungsstrichen gut, alles war vorbereitet hier. Die Chips, die Fritz-Cola, Christian an meiner Seite, dann meine Frau noch in der Halbzeitpause ein bisschen was gegrillt. Also eigentlich sollte es ein Fußballfest werden, aber es wurde es ja nicht.
Und das Ganze auch noch, das muss man dazu sagen, auch noch auf deinem 4K-Fernseher.
Auf meinem wunderschönen 4K-Fernseher, ganz genau, mit dem ich auch den ein oder anderen Livestream mache.
Siehst du,
Twitter-Freunde wissen Bescheid. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Du warst im Stadion oder auch vorm Fernseher, was hast du gemacht?
Also ich war zu Hause, ich habe es mir zu Hause angesehen und leider nicht ganz von Beginn an. Die Technik, also ich bin ja bekannt als Technikgott und ich habe es irgendwie mit der Technik nicht hinbekommen, vernünftig das über mein Hören und Schauen Sky Go mir das anzugucken. Aber ich war nicht der Einzige, wie ich dann später auf Twitter nachlesen durfte. Also Sky hatte da wohl große Probleme.
Ja, das habe ich gelesen.
Das Signal vernünftig da rauszubekommen. Und insofern habe ich ein paar Teile verpasst des Spiels, sag ich mal so. Aber genug, um jetzt hier eine knallharte Analyse hier.
Aber hast du in die ersten 30 Minuten gesehen, wo der HSV die bessere Mannschaft war?
Nein.
Okay, schade.
Aber ich hab,
ne, ja, weil ich hatte das gehört, irgendwie in der ersten Halbzeit gab es da wohl Probleme, ne?
Genau, es gab in der ersten Halbzeit Probleme. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht ganz unschlau. Ich habe natürlich die Nachberichterstattung aufgenommen und die eine oder andere Szene habe ich jetzt, wie gesagt, nachsehen können. Das ist nicht so wie live gucken, weiß ich auch, aber das ist eben besser als nichts.
Ja. Gut, dann können wir ja Sky auch gleich ein bisschen abhaken. Also die haben, glaube ich, ganz schön zu tun gehabt gestern Abend mit ihren Problemen. Ich verstehe das immer gar nicht. Liegt das am HSV? Letztes Jahr hatten wir das auch, ne? Als erstes Auswärtsspiel gegen Köln. Da ging irgendwie auch gar nichts. Ja, also das war Eurosport, glaube ich, ne? Da hat irgendwie, irgendwie Eurosport geschwächelt, jetzt schwächelt Sky technisch. Liegt das an uns oder liegt das daran, dass...
Wir wissen es nicht, ne? Aber ganz lustig fände ich ja, ich meine, wir beide twittern gern, ist kein Geheimnis. Ich habe einen Tweet gelesen, dann DAZN ging dann gleich auf die Probleme ein und hatte geschrieben, also bei uns gibt es 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights hier. So. Also fand ich auch ganz nett.
Aber machen die auch Highlights von der zweiten Liga?
Ja, ja, immer 40 Minuten nach Abpfiff siehst du da immer alles.
Ja, ich hätte gedacht, die machen eine erste Liga. Ah, das ist ja interessant. Ja, ansonsten war ich natürlich ein bisschen, dann lass uns Sky einmal jetzt noch kurz thematisieren, dann können wir dann auch aufhören. Ja. Weil ich war total entsetzt gestern und Christian musste sich immer totlachen. Was war denn das bei Sky? Also das, weißt du, da dieser eine Moderator irgendwie alleine vor so einem Bildschirm, das war alles ein bisschen ärmlich so, ne? Ja, ich sag, wo ist denn hier die große Bundesliga-Show, wo ein, zwei Leute sitzen und ein bisschen unterhalten und nee, das hast du halt in der zweiten Liga.
Nee, das ist es eben. Ne?
Genau. Er musste immer so ein bisschen grinsen. So.
Genau, er kannte das schon als
Zweitliga-Experte.
Ja, ja, genau, da müssen wir erst noch
hin. Ich sag, oh Gott, ne? Und der das Spiel kommentiert hat im Volkspark, das war der gleiche, der auch davor und danach noch die Interviews geführt hat. Der musste dann ganz schön runterlaufen irgendwie. Also wo ich so denke, oh Gott, was ist das denn? Ja. Ich möchte die Sedlacek und den Wasserzieher und so, die möchte ich doch da alle irgendwie am Spielfeldrand haben, ne? Wenn wir schon den Fuhrmann nicht mehr haben, ne? Das war ja sowieso unser Liebling. Aber irgendwie, das gibt's doch gar nicht.
Das stimmt.
Er irgendwie alles selbst. Also Sky präsentiert die zweite Liga ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich will anders, nicht herzlos sagen, anders. Nehmen wir es mal anders.
Genau.
Ja.
Und willkommen in der zweiten Liga.
Ne? Ja, genau. Und das Tipico immer noch die beschissenste Werbung der letzten Jahre auch noch hat mit es gibt Fans und es, weißt du, diese Asozialwerbung, die totale Asozialwerbung, dass die sie immer noch haben, das ist ja, ich hoffe, die begleitet uns jetzt bitte nicht nochmal durch die ganze zweite Saison.
Ja, man weiß es nicht, ne?
Furchtbar. Okay. Also ich war von Sky leider gestern auch, technisch hatte ich 0,0 Probleme, ansonsten war ich auch enttäuscht von Sky. Und dann auch so merkwürdig, dann ist das Spiel vorbei und dann sagen sie, dann gibt's jetzt die Highlights und ein paar Interviews, dann aber auf Sky Sport News HD, irgendwie auf einem anderen Kanal. Da denke ich, was soll das? Also es war alles ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, Sky muss ich noch daran gewöhnen, dass jetzt nicht irgendwelche Erzgebirge Aue-Fans zweite Liga gucken, sondern HSV-Fans. Ja?
Also dieses Sky Sport News HD, also ich meine, ich weiß nicht, ob man das anders technisch lösen kann, aber Sky Sport News HD hat ja irgendwie so ein Agreement mit Sport 1. Ne? Und die kooperieren, deswegen müssen sie es wohl auf diesem Sender laufen lassen. Hm. Naja, wie auch immer. Aber wie gesagt, das ist sicherlich etwas, woran wir uns gewöhnen müssen. Ja. Ich möchte mich ja gar nicht daran gewöhnen, aber wenn der HSV weiter so spielt, dann müssen wir uns da wirklich dran gewöhnen vielleicht.
Ne? Außer natürlich, aber dann müssen wir uns nur dran gewöhnen, wenn Sky auch die dritte Liga überträgt. Ne? Wenn das so weitergeht. Gut, dann lass uns zum Spiel kommen.
Bitte, bitte.
Ja. Aufstellung. Lass uns mal über die Aufstellung sprechen. Ja. Wir wussten alle, Aaron Hunt wird nicht spielen. Mhm. Und dann kam die Aufstellung und ja, dann war das Erste natürlich, dass Fiete Arp noch nicht mal im Kader ist.
Ja.
Und dann spielte vorne im Sturm, zumindest auf der Taktiktafel, unser neuer spanischer Mannschaftskollege Jairo. Jairo ist doch sein Vorname, oder?
Ja, aber das wird wohl ein Künstlername. Also Vorname ist es definitiv, aber es ist ja erlaubt, sich sozusagen Künstlernamen zu geben, da im spanischen Raum durchaus. Und er möchte, glaube ich, beim Vornamen genannt werden. Und ich meine auch, es steht hinten drauf. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob es auf dem Trikot drauf steht, weil ich den Kerl gar nicht gesehen habe im Spiel. Also, meine Herren, also hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen.
Nee.
Von daher kann ich es nicht zu 100% sagen, aber die Stadiongänger wissen.
Ansonsten war die Aufstellung, wie wir sie erwartet haben, denke ich. Ja, ne? Da war jetzt keine ganz große Überraschung. In dieser Sekunde, ich bin schlecht vorbereitet, gehe nochmal schnell auf Kicker und gucke mir das dann nochmal schnell an. Hier, Spielbericht.
Es war schon das 4-1-4-1, was wir auch aus dem Spiel gegen Monaco kannten, also das letzte Testspiel, bevor es ernst wird. Ne? Und die Abwehrreihe war auch identisch mit Sakai, Bates, Van Drongelen und Santos.
Sonst war da eigentlich gar keine Überraschung. Dass Janicic tatsächlich wieder in der Startelf stand, vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man so die Geschichte in den letzten Wochen sich angeguckt hat. Aber er stand auch schon gegen Monaco in der Startelf und war jetzt in der Startelf.
Kleiner Hinweis war es, ja.
Genau. Alle hatten ihre neuen Rückennummern. Ne? Jetzt weiß auch jeder, wer welche Rückennummer hat. Das ist ja auch schon mal ganz gut zu wissen. Ne? So, und da hast du gedacht, okay, wenn die richtige Rückennummer haben, dann wissen sie auch, wie sie spielen. Aber ich fand dieses Spiel merkwürdig. Zwar höre ich und lese ich in jedem Nachbericht, dass der HSV die erste halbe Stunde besser war. Das war er auch definitiv. Aber ich fand, die ersten 2-3 Minuten hatte der HSV kaum einen Ball. Also da war ständig Kiel am Ball und ich dachte so, was ist denn hier los? Also ich habe wirklich, ich habe ja 4-0 getippt, ne? Und und natürlich meinte ich meinen 4-0-Tipp nicht so ganz ernst, aber auch nicht so ganz spaßig, weil ich wirklich das Gefühl hatte, wir werden dieses Spiel mit breiter Brust dominieren. Vielleicht, dominieren und kontrollieren. Vielleicht gelingt uns nicht immer alles und so, ne? Aber ich merkte schon, oder ich meine, gespürt zu haben, dass schon in den ersten Minuten irgendwie Kiel irgendwie mehr da war und ich weiß auch nicht, die haben sich einfach viel mehr zugetraut. Der HSV war so ein bisschen ängstlich von der ersten Minute an.
Und das, obwohl doch von einigen Fans auch quasi vorausgesagt wurde oder das gesagt wurde, also das volle Stadion könnte ein Pluspunkt für den HSV sein, denn bei den Kielern, die sind diese großen Zuschauermassen überhaupt nicht gewohnt, also die könnten da so ein bisschen beeindruckt sein, ja gar nichts war. Die haben furios gestartet, wirklich, und völlig zu Recht dann auch zu guten Chancen da gekommen. Ne? Auf der anderen Seite, Kiel jetzt in den Anfangsminuten und
richtig und gute Chancen.
Also es war ein munteres Spielchen, muss ich schon sagen.
Ja,
also,
aber der HSV ist nach 5-6 Minuten für mein Empfinden nachher besser ins Spiel gekommen, hatte dann ja auch die erste richtig dicke Chance von Ito, dann kam ja auch noch Narey und hier Jairo, ne, der super ein paar Spiele ausgetänzelt hat, aber dann statt das Tor eher die Eckfahne getroffen hat. Also es fehlt dann immer was zum Schluss, auch Narey, ne, das muss man ja sagen. Was für ein geiles Tor gegen Monaco. Und er hat, ich will nicht sagen 1-1 die gleiche Situation, aber es war eine relativ ähnliche Situation. Und dann haut er die wieder in den vierten Stock. Ne? Also, ja, genau. Und da habe ich schon so gedacht, bei diesen ganzen Torchancen, also es gibt ja diese, 50% der Fans denken, ey super, irgendwann geht er mal rein. Ne? Wir spielen uns ja tolle Chancen. Und 50% der Fans denken, naja, aber wenn du die Chance nicht machst, dann kriegst du irgendwann nachher die Quittung. Und ich bin eigentlich zwar ein positiv denkender Mensch, aber in diesem Fall habe ich dann auch so gedacht, ne, dass ich denke, oh, es fühlt sich irgendwie nicht gut an, weil es war jetzt auch nicht nur Pech dabei. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass der Ball in den Winkel gegangen wäre, aber jemand hat ihn noch rausgekratzt, sondern die Bälle gingen halt auch am Tor vorbei. Manchmal knapp und so, ne? Aber... Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Holtby-Ding, ne, wo der Keeper, der überhaupt keinen sicheren Eindruck gemacht hat von Kiel, das war meiner Meinung nach der schlechteste Kieler gestern, wie der irgendwie den Ball vertändelt hat und ihn blind wegschlägt und Holtby kommt da sofort hin und lupft über ihn, aber lupft auch 2 Meter am Tor vorbei. Und da denke ich, solche Dinger musst du dann machen. So, und ich hatte so nach einer halben Stunde, als dann Kiel auch besser wurde und Hamburg so ein bisschen nachgelassen hat, ich hatte irgendwie auch in der Halbzeitpause schon kein gutes Gefühl. Ich habe, um das in Grillsprache auszudrücken, ich habe nur 1,5 Würstchen gegessen und da lag noch Pute, da lag noch alles Mögliche. Ich sag, nee, ich kann jetzt nichts essen, ich bin aufgeregt.
Ach du Lotte, das arme, das gute Fleisch.
Ja, ne? Das gute Fleisch.
Ja, wie gesagt, aber das hast du ja nicht gegrillt. Also du hast Fußball geguckt.
Ja, genau.
Genau. Also Wahnsinn, ja. Lässt du machen und dann würdigst du das nicht mal, indem du es einfach aufisst. Also was ist los mit
dir? Ich konnte nicht. Ich war aufgeregt.
Ja, krass. Aber so ähnlich war mein Gefühl auch in der Halbzeit. Also ich gehöre tatsächlich tendenziell eher zu den anderen 50%, die eigentlich eher sagen, ja Mensch, läuft ja gut, es wird schon irgendwann eins fallen. Aber wie gesagt, so mit Beginn zweiter Halbzeit habe ich gedacht, so, na, also jetzt muss dann auch das erste fallen, weil sonst ja könnte es das erwartet schwere Spiel werden. Sonst könnte es schnell zum Boomerang werden. Und ja, tatsächlich war es dann auch so. Also ich will mich damit nicht rühmen, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen auch das, was du gesagt hast. Ne? Also wenn hier kein Tor geschossen wird, dann fangen wir uns eben welche. Ne? Ja, schade.
Ja, schade. Weil der HSV irgendwie nachher nicht mehr so griffig war. Und naja, und in der zweiten Halbzeit, da sprechen wir auch gleich drüber, da gab es auch immer mal so ein paar kurze Phasen, wo ich fand, dass der HSV toll gedrückt hat. Aber insgesamt ist uns das Spiel ziemlich entglitten und ja. Kiel hat ein tolles Spiel gemacht. Also ja. Mein Freund hier, Christian, mit dem ich geguckt habe, der hat gesagt, das, was wir da gesehen haben, war überhaupt kein typisches Zweitligaspiel. Er sagt, das hatte absolut Champions-League-Niveau von beiden Mannschaften für eine zweite Liga. Immer wohlgemerkt für eine zweite Liga. Er sagt, das war ja ein geiles Spiel, technisch toll. Auch die Mannschaften beide, wie sie versucht haben, guten Fußball zu spielen. Mhm. Und man muss hier echt Kiel mal ein riesen Lob aussprechen. Verdammte Scheiße, wie gut haben denn die Kieler gespielt?
Ja, ja, klar. Also wie gesagt, die hat man im Vorwege sicherlich, also zumindest das waren aus Champions
und unterschätzt. Abstiegskandidaten bei genau, den sogenannten Zweitliga-Experten.
Genau, weil es ja allerorten hieß, so einen großen Aderlass. Und ja. Auch ich habe ja in der vergangenen Woche hier noch die Neuzugänge aufgezählt. Ich kannte die Herrschaften gar nicht mit Namen.
Genau.
Also die meisten zumindest nicht. Ja, aber tatsächlich waren es dann tatsächlich zwei Neuzugänge, die im Grunde die Spiele entschieden haben. Können wir aber gleich, wenn wir noch näher drauf eingehen, dann nochmal die Namen erwähnen. Aber was ich sagen wollte, dein Freund Christian, der macht mir ja so ein bisschen Hoffnung, ne? Wenn er dir jetzt gesagt hat, das war jetzt von der Qualität her kein typisches Zweitligaspiel, heißt das ja auch so ein bisschen, dass wir möglicherweise gegen die restlichen 16, na oder vielleicht 13 oder 14 Mannschaften ja ein bisschen mehr Erfolg haben werden als gegen Kiel. Also wenn das jetzt die Ausnahme war, ne, und zwar
ja,
die
positive gut.
Nach oben. Ne,
naja ne? Gut, wir werden gleich noch zwei, drei kleine Blicke über den Tellerrand werfen. Ich habe das Spiel Bochum gegen Köln gesehen. Ich fand, da war das Niveau auch recht hoch. Aber Christian hat gesagt, das fand ich ganz interessant, gerade in der ersten Halbzeit hatte Kiel ja auch so ein paar Chancen, die nachher keine hundertprozentigen waren, weil sie es immer wieder so ein bisschen vertändelt haben. Und da hat Christian gesagt, willkommen in der zweiten Liga, hier wird halt nicht jeder Fehler bestraft. In der ersten Bundesliga wird oftmals jeder Fehler bestraft und in der zweiten Liga nicht so sehr. Und insofern, keine Ahnung, aber wir sollen jetzt, also wenn die einzige Hoffnung ist, dass unsere Gegner schwächer sind als Holstein Kiel, dann wäre das schlecht. Also wir müssen natürlich...
Ja, Hoffnung nicht, aber...
Wir müssen natürlich gucken, wie können wir besser spielen. Ne? Und Kiel, und das muss man nochmal sagen, ich habe mich mit Kiel, vielleicht ist das die Arroganz auch eines HSV-Fans, so wirklich ernsthaft mit Kiel auseinandergesetzt habe ich nicht. Ja, weil ich immer gehört habe, naja, neuer Trainer, der hat auch noch nie ein Profispiel trainiert und dann 15 neue Spieler und der Mannschaftskapitän ist weg und der Torschützenkönig ist weg und so und die Spieler, die du höchstwahrscheinlich vorhin gemeint hattest, also das zum einen dieser Südkoreaner, der ist glaube ich seit einer Woche da und Mephis oder wie der hieß, der ist, der ist irgendwie seit 4 oder 5 Tagen erst da.
Ja, ja, genau.
Und dann frage ich mich natürlich, wozu machen wir eigentlich wochenlange Saisonvorbereitungen, wenn das waren ja nicht nur gute Einzelleistungen von diesen beiden, sondern ich finde, ganz Kiel hat doch wunderbar gepresst. Also die hatten eine Spielidee und die haben sie sofort umgesetzt.
Ja.
Also ich fand, das war eine bärenstarke Leistung von Holstein Kiel. Ich muss da echt den Hut ziehen. Ich bin da ich war total begeistert von deren Leistung. Also.
Ja. Also bevor das nachher untergeht, ich bin genau derselben Meinung. Ne? Also Kiel hat sehr, sehr stark gespielt und damit will ich nicht die Leistung des HSV kleinreden oder die Niederlage entschuldigen sozusagen. Ne? Wie gesagt, man muss ja schon als Verein auf sich gucken. HSV ist schon schuld in der Niederlage, aber Kiel hat auch wirklich wahnsinnig gut Fußball gespielt. Ne? Und es ist, wie du sagst, ich habe da auch kein Gegenargument gegen. Man spricht ja immer, Mensch, ja, Spieler müssen sich erst einspielen und erst zur Mannschaft finden. Aber wie gesagt, Lee und Meffert haben da wirklich das Gegenteil bewiesen. Also dass du eben keine große Eingewöhnungszeit unbedingt brauchen musst. Oder es ist, dass es ohne Eingewöhnungszeit nicht geht. Nee, geht auch ohne. Wie gesagt, die sind beide unter einer Woche da, glaube ich. Und die haben perfekt gespielt und waren die entscheidenden Leute. Ne?
Oder maximal eine Woche. Gut,
ja, wie auch
wenn
immer.
Wenn wir am Ende des Jahres zurückblicken, kann es natürlich auch sein, dass man sagt, guck mal, die haben in den ersten ein, zwei Spielen geglänzt und dann sind sie irgendwie untergegangen. Natürlich. Das mag auch sein. Aber, warum war das denn so? Warum hat bitte Kiel so geil gespielt? Das gibt's doch überhaupt gar nicht, ja. Und da fielen mir dann zwei Dinge ein. Ja? Zum einen, wir haben immer geglaubt, ich glaube, du hast das eben auch im Nebensatz schon angedeutet, wir haben immer so geglaubt, ja, wenn jetzt hier diese ganzen kleinen Zweitligisten kommen, ne, wir 57.000 Stadion ausverkauft, ne, da haben die aber hier Muffensausen. Nee, das ist für die DFB-Pokal und zwar K.O.-Spiel und die genießen das jede Sekunde. Und unsere Spieler, die reingekommen sind in dieses Stadion, ausverkauft, 57.000, eine der tollsten Choreografien der letzten Jahre. Ey, Hut ab an alle Supporter in der Nordkurve, das war so geil, das war so super, aber anscheinend, wenn du dann 3-4 Torschüsse oder gute Torchancen hast und du machst sie nicht rein, es bleibt weiter beim 0-0 oder noch viel schlimmer, es steht irgendwann 0-1, dann werden diese 57.000 und dieser Erwartungsdruck und die, und du weißt, die ganze Stadt fiebert mit und wir haben da so und so viel 1.000 neue Mitglieder und alle waren euphorisch. Das hat höchstwahrscheinlich ganz vielen jungen Spielern auf, mit HSV-Trikot da unten auf dem Rasen nicht gut getan.
Ja, möglicherweise. Aber ich
guck dir Matti Steinmann an. Ja. Was für eine schlechte Leistung gestern von Matti Steinmann. Und das ist ein guter Kicker. Ja, aber ich glaube...
Ja, aber das war auch der Spielplan von Kiel, finde ich. Also den sind sie perfekt angegangen. Also da muss ich wirklich den gegnerischen Trainer, Tim Walter, wirklich loben, weil das war genau der Matchplan. Ne? Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Schwachstelle raussuchen. Ne, und die haben sie in Steinmann ausgemacht und den sind sie da so häufig angegangen. Und diese kurzen Pässe, die sich da Pollersbeck und Steinmann und so weiter ewig zuspielen sollen, das haben sie wunderbar analysiert und haben angegriffen. Und eins dieser drei Tore, das fiel ja auch genau aus dieser Szene. Ja, ne? Pollersbeck zu Steinmann, der kann den Ball nicht annehmen, war auch sehr hart gespielt.
Ja.
Und dann geht der Ball nach links raus und rein und Tor. Also das haben sie sich genau ausgeguckt. Und da ist eben das große Kompliment an den gegnerischen Trainer zu machen, wunderbar in die Voranalyse gegangen. Wie packen wir es an? Matchplan. Ne?
Was für eine Scheiße, Sascha. Was für eine Scheiße. Ja weil stimmt, da, ich wette mit dir, alle 16 anderen Zweitligamannschaften haben auch gestern Abend geguckt, ja, und haben schon gesehen, ach guck mal, HSV. Ist ja doch nicht so richtig schwer zu bespielen. Du musst die Versuchung von hinten immer aufzubauen, da kannst du mal ein bisschen pressen und so weiter. Mhm. Gut, dass Kiel sowieso so eine Spielanlage hat und dass nicht jede Mannschaft in der zweiten Liga so eine Spielanlage wie Kiel hat, das ist uns allen bewusst.
Ja,
aber ich muss sagen, du hast die einmalige Chance gehabt, der zweiten Liga zu zeigen, ey, jetzt kommt der Dino, jetzt kommen wir. Und wenn wir nur 1-0 gewonnen hätten, aber keine Ahnung, mit 3 Pfostenschüssen und nichts anbrennen lassen. Aber wir verlieren das Ding 0-3 und nach 90 Minuten, auch wenn ich das Spielglück schon ein bisschen beklage in der ersten Halbzeit, aber nach über 90 Minuten gesehen, ja, völlig verdient.
Verdient, ja.
Verdient.
Gibt's überhaupt nichts dran zu deuteln, ne? Ganz klar. Aber wie gesagt, rein statistisch gesehen muss man auch sagen, da hat der 17. der letzten Bundesliga-Saison gegen den 3. der letzten Zweitligasaison gespielt. Nee. Moment. Ne? 4 Plätze auseinander. Und wie gesagt, die haben Aderlass, aber wer hat das Spiel von Kiel gemacht? Alle Neuzugänge, ne? Wahnsinnig gut integriert. Ja,
deswegen, ne? Alle Neuzugänge. Deswegen die Statistik, die du gerade gesagt hast, ist für den Arsch. Also, sorry jetzt. Aber nein, komm, jetzt mal ganz ehrlich. 15 neue Spieler, ein Trainer, der noch nie ein Zweitligaspiel überhaupt gecoacht hat, der aus der Jugend von Bayern München kommt. Da kannst du ja nicht sagen, das ist die Mannschaft, die letztes Jahr Dritter geworden ist. Das ist doch nur ein Rumpf davon. Die haben ein ganz neues Coaching, ganz, ganz viele neue Spieler. Das ist ein ganz neues Team. Ja, und der HSV.
Ich meine, wir haben einen Vorsprung von 7 Wochen. Also,
und der HSV, lass mich jetzt ausreden, der HSV hat diese 7-8 Spiele unter Titz ja wirklich recht gut gestaltet. Also wenn man diese 7-8 Spiele von Titz nimmt und rechnet die hoch auf 34 Spiele, wären wir auch niemals abgestiegen. Das heißt, wir kamen eigentlich von der Stärke und die anderen, das war eine Wundertüte. Und dass wir spielerisch in der zweiten Halbzeit so auseinandergenommen werden, ich finde, das tut weh. Ich weiß nicht, ob du das in der zweiten Halbzeit ist, ob das dir aufgefallen ist, aber das waren auch so ein paar Dinge dabei, wo ich mich auch gefragt habe, was soll das? Da steht Lasogga und David an der Außenlinie und der Ball geht schon 2-3 Mal ins Aus, aber irgendwie wird immer noch nicht gewechselt.
Ja.
Und das war genau die Phase, ich will jetzt nicht besserwisserisch sein, aber es war genau die Phase, wo Kiel gedrängt hat, wenn der Ball ins Aus ging und Einwurf für Kiel, die sich den Ball sofort geschnappt haben, ja, die sofort eingeworfen haben, weil die gemerkt haben, ey, der HSV ist hinten gerade verunsichert, wir müssen jetzt Druck machen. Und genau in so einer Phase musst du doch, so wie der Ball im Aus ist, irgendwie sagen, Stopp, Pause, ne, kommt mal alle runter, schnell was trinken, 2 Auswechslungen und die Kieler da aus dem Spielfluss nehmen. Aber das wurde irgendwie nicht gemacht. Ja, und dann kommt es natürlich auch noch so doof, wie es doof kommen muss. Der wird ja gar nicht angegriffen bei diesem Torschuss. Also das war ja also Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, das war auch Bates, ne, der da überhaupt nicht rangegangen ist und der nachher auch ausgewechselt worden ist.
Ja,
ne?
Genau das. Das war auch mein erster Gedanke, diese Wechsel, die sind einfach, ja, den entscheidenden Wimpernschlag zu spät erfolgt. Ne?
Nee, also das war kein Wimpernschlag. Entschuldigung, ich rede schon mal.
Ja,
es war kein Wimpernschlag. Nein, ja, weil Kiel
dann,
war
dann
schon...
Dann eben die entscheidenden Minuten, genau.
Ja. Nein, nochmal anders. Ich fand, Kiel war schon die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Ja, und du merktest, unsere Mannschaft wird verunsichert. Dann setzt ein Zeichen in der Halbzeit.
Ja.
Also,
ja.
Zugegeben, ja, das ist das Gemeine am Fußball. Und wer den Reingemacht-Podcast hört oder den Nur der HSV-Podcast, der kennt eines meiner Lieblingssprüche, hinterher ist man immer schlauer. Na, das kann man immer natürlich gut daherreden. Das weiß ich auch. Ja. Und deswegen ist das von mir jetzt auch keine Kritik am Coaching oder am Trainer oder so, weil ich finde, wir lassen da ja insgesamt immer einen guten Ball spielen. Aber jeder von uns macht auch mal Fehler. Und ich finde, hier im Nachhinein muss man echt sagen, war es ein Fehler, dass der HSV zu lange hat Kiel, die immer heißer wurden, immer schneller gespielt haben, man hat die einfach zu sehr ihr Spiel machen lassen.
Ja klar, sicher. Ja. Lässt sich nichts dagegen sagen. Das stimmt schon. Ne? Also wie gesagt, als du eben angefangen hast, ne, mit 15 Neuzugänge und ein neuer Trainer und so weiter, da wusste ich gar nicht, über welche Mannschaft du sprichst, ob du Kiel oder HSV meinst. Denn ich finde, wie gesagt, das kannst du ruhig auf beide, über beide Mannschaften sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt eben nochmal die Aufstellung durchgegangen vom HSV. Ich will das alles nicht schönreden, nicht, dass du mich da jetzt falsch verstehst. Aber ich meine, wenn du beim HSV Bates und Van Drongelen und Jan Gicic und Narey und Jairo siehst, dann sind das auch 5 Leute, die letztes Jahr nicht gespielt haben. So, also, du weißt, was ich meine. Sicherlich sind sie mal zum Einsatz, Van Drongelen, Jan Gicic, okay. Aber wie gesagt, die haben auch, das sind auch alles Neue in dieser Saison. Ne? Und selbst Christian Titz ist mit seinen 7 Spielen Erfahrung in der ersten Liga eben auch noch relativ neu. Ne? Da kannst du eben, weißt du, also es war für mich schon ein Spiel auf Augenhöhe. Aber gut, wie gesagt, da haben wir eben drüber gesprochen, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen.
Ich habe am Anfang des Podcasts gesagt, dass meine Gefühlslage traurig war, gestern Abend und auch heute Morgen. Und da habe ich ja gesagt, dass ich nicht enttäuscht bin. Ja, und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, wo ich das nochmal erklären möchte.
Ja.
Ich sehe es ja relativ ähnlich wie du. Das ist eine ganz junge Mannschaft da gewesen. Dann fehlen tatsächlich, ich hätte es nie gedacht, aber dann fehlen halt solche Leute auch wie Hunt, die dann sehr viel Routine haben. Weil jetzt könnte man immer schnell sagen, ja, Holtby ist doch der Mann mit Routine. Ja, das stimmt, aber Holtby war wieder der am meisten gelaufen ist. Das ist so ein Aufziehmännchen. Ja, das ist jetzt, klar, der muss das Spiel noch ein bisschen mehr an sich nehmen. Aber das ist ja eigentlich einer der nicht diese Ruhe reinbringt, ja, nee. wie jetzt ein Aaron Hunt zum Beispiel, genau. Der den Ball mal festmacht so oder so. Und der hat natürlich gefehlt und natürlich, ich weiß auch gar nicht, ich bin auch weit davon entfernt, dieser Mannschaft oder den 11 Spielern oder den 13, 14 Spielern jetzt einen Vorwurf zu machen, weil sie sind jung, sie müssen sich noch mehr zusammenfinden. So, klar, deswegen sage ich ja, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe auch das Gefühl, jetzt im Netz jetzt auch heute, dass zumindest den Menschen, denen ich bei Twitter folge, dass wenige von denen auch auf die Mannschaft raufhauen, ja, sondern dass man einfach auch ja traurig ist. Aber gut, die Mannschaft muss sie natürlich auch noch finden.
Ja, klar.
Aber ich denke, so eine 0-3-Niederlage am allerersten Spieltag, das kostet Körner, weil du bist jetzt schon psychologisch unter Druck. Ich weiß nicht, also jetzt heute zumindest hat keine Mannschaft 0-3 oder noch höher verloren. Sandhausen, unser nächster Gegner, hat 1-3 verloren. Das ist das einzige Ergebnis, dann was ich weiß. Also es könnte gut sein, dass wir am Ende dieses ersten Spieltags dann letzter sind. Dann fährst du nach Sandhausen, die dann vielleicht vorletzter sind oder zumindest auch weit hinten. So, und lass uns mal in Sandhausen nicht gewinnen. Dann hast du schon ganz viel Druck auf dem Kessel. Und ich würde es natürlich gerne sehen, wenn wir den Mannschaften in der zweiten Liga gezeigt hätten, ey, im Volksparkstadion ist nicht nur eine geile Stimmung und nicht nur 57.000, sondern hier gehst du auch hier kriegst du keinen Punkt. Da kannst du mal auf die Reeperbahn gehen, kannst mal eine Hafenrundfahrt machen, aber einen Punkt geben wir dir nicht. Und diese Chance hat man vertan und das ist halt, das tut halt weh. Ich finde, es tut echt weh. Diese Niederlage tut mir echt weh.
Ja, das stimmt. Ja, hast ja auch recht. Wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Ich fühle ja genauso, die war unnötig, weil wie gesagt, Kiel hat eben auch verdammt gut gespielt und wir haben so gut gespielt. Ja. Das muss man eben auch anerkennen und insofern geht das alles in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist natürlich sehr schmerzhaft und wie gesagt, so ein bisschen ist der Druck dann eben jetzt auch schon größer geworden, weil gewinnst du nicht in Sandhausen, hast du dann erstmal wieder 14 Tage kein Zweitliga-Punktspiel, ne? Hast einen Pokal, ne? Genau. Und das nagt dann die ganze Zeit, bis du dann wieder ran darfst und die Scharte wieder auswetzen darfst. Ne?
Genau. Ja, gut, es gibt ja auch welche, die im Netz dann schreiben, ja, es ist doch nicht so schlimm, es gibt ja noch 33 Spiele und gut, dass wir jetzt gleich einen Dämpfer bekommen. Und da muss ich sagen, wenn ich dann sowas lese, ich will nicht sagen, dass ich zu 100% diese Gedanken ablehne. Das wäre mir jetzt zu viel. Ich kann schon verstehen, warum man so denkt oder sowas schreibt. Aber das ist auch eine ganz große Gefahr, dass wir uns schon wieder mit durchschnittlicher Leistung dann irgendwie schon wieder begnügen. Sondern ich finde, der Anspruch muss schon sein, wie hat es Titz vor 2-3 Tagen gesagt, wir wissen, wir müssen jetzt auch liefern. Und ich finde, auch die Mannschaft muss jetzt liefern und die muss aus dieser Niederlage jetzt aber wirklich schnell lernen, weil die tut weh. So ein Spiel gegen Holstein Kiel zu Hause am 10. Spieltag 0-3 verlieren, wäre zwar auch scheiße, aber wenn du dann irgendwie 2., 3., 4., 5. in der Tabelle bist, dann sagst du, okay, das war jetzt nicht so unser Tag, ist mal so. Ja, aber das am ersten Spieltag, Saisoneröffnung, Freitagabend, alle gucken zu, das muss ich sagen,
klar.
Das kann ich einfach nicht so abtun.
Ja, das stimmt, ne? Mensch, wie können wir jetzt deine Laune wieder so ein bisschen ändern ins Positive?
Ja, ist zugegeben schwierig. Ich hoffe, es ist mir gelungen, dass bei dieser ganzen Traurigkeit ich sag's lieber nochmal, ne, fürs Protokoll, dass ich nicht einem einzigen Spieler, auch wenn der Mann einen schlechten Tag hatte, ja, Bates war rahmenschwarzer Tag, Steinmann fand ich jetzt schlecht, du hast recht, vielleicht war der einfach von den anderen gut ausgeguckt, aber wie auch immer, egal wie gut oder schlecht ich jemand fand, ich würde auf gar keinen unserer Jungs raufhauen, auch nicht auf den Trainer raufhauen, aber ich hoffe wirklich, dass da jetzt auch Erkenntnisse gezogen werden. Genau. Und vielleicht ist mein Eindruck auch falsch gewesen, aber wenn du in den letzten 10-12 Minuten noch 2 Tore kassierst und ich auch das Gefühl hatte, sag mal, kann das angehen, dass Kiel vielleicht auch konditionell besser drauf ist als der HSV, da muss ich sagen, also nicht, dass uns das nachher um die Ohren fliegt, dass vielleicht in der Saisonvorbereitung, gerade was Kondition und so weiter angeht, eventuell etwas weniger drauf geachtet worden ist. Ich hoffe, dass das ein Trugschluss ist, weil ich bin kein Profisportler, ich habe noch nie vor einem Publikum Fußball gespielt. Ich kann mir einfach auch vorstellen, dass die Beine, weil du Angst hast, weil du natürlich auch als Spieler weißt, oh Gott, die sind alle hier im Stadion und wir wollten alle hier gewinnen und jetzt liegen wir 0-2 zurück, dass dann deine Beine schwer werden und dein Muskel manchmal zumacht und du willst sprinten, aber du kannst gar nicht mehr so schnell sprinten, weil du irgendwie auch blockiert bist. Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, es ist dann auch so, dass das der Grund war und nicht, dass wir nachher noch irgendwelche größeren Defizite haben. Das will ich mal nicht hoffen.
Ja, das stimmt.
Lass uns, du musst meine Laune gar nicht erheitern, aber lass uns noch über zwei, drei Dinge vor dem Spiel oder während des Spiels nochmal sprechen.
Ja.
Choreo war super, ne? Das habe ich eben schon gesagt. Lotto King Karl war nicht da, trotzdem fährt dieser Kran nach oben.
Das mal
ganz
ich auch nicht
ehrlich. Ja, das hat höchstwahrscheinlich irgendwas mit Werbung zu tun, weil irgendein werbetreibender Rewe oder wer das war, dann sagt, ich möchte aber, dass mein Plakat gesehen wird. Aber ich fand's doof.
Also ich auch.
Und es fühlt sich dieses Lotto-Lied, vielleicht hört ja Bernd Hoffmann auch unseren Podcast oder irgendeiner bei den HSV-Medien und dann sagen die hier, diese Stelle im Podcast müsst ihr euch mal anhören. Aber ich bin, glaube ich, wirklich nicht alleine in dieser Welt, der sagt, dieses hämische Lied mit Lotto King Karl und wir ziehen den Bein die Lederhosen aus, es passt gar nicht. Und das kannst du auch nicht mit You Never Walk Alone vergleichen, sondern hier werden im Lotto-Lied, machen wir uns lustig über andere Mannschaften, die aber eine ganz andere Qualität gezeigt haben. Und ich finde, dass in der zweiten Liga es schmerzt. Wie denkst du darüber?
Ja, da ist wieder das oft zitierte Wort Demut, was man da mal wieder bringen muss dann vielleicht. Ne? Also wie gesagt, wir üben uns darin, bescheiden zu sein. Aber 5 Minuten vom Anpfiff, hat kein Verein hier was zu suchen, weil wir eh alles gewinnen. Passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Natürlich.
Ja,
es ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Nee, es passt wirklich. Ich finde, es ist... Ja,
wenn es dann so ist, dass der Kran trotzdem hochfährt, obwohl Lotto King Karl dann nicht mehr ist und das Lied dann vom Band kommt, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe. Also das ist ja dann schon, komisch fast. Ne?
Ja. Komm schon, Hamburg.
Ja, genau.
Arp war gar nicht im Kader, sondern hat in Bremen gespielt für die U21. Hast du da eine Meinung zu?
Die Begründung finde ich ganz okay. Ne? Also wie gesagt, Titz hat ja sowas verlautbaren lassen. Jetzt ganz kurz gesprochen, ihr müsst euch mal vorstellen, was auf diesen 18-jährigen Bub alles einprasselt in der letzten Zeit. Ne? Vertragsverlängerung oder nicht. Die großen Vereine klopfen an, die Schule etc. Formkrise, die du eben hast als Neuling und als junger Mensch, als 17-Jähriger, 18-Jähriger damals ja noch. Also damals 17, jetzt 18, da prasselt unheimlich viel auf ihn ein und er muss mal so ein bisschen aus der Schusslinie. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir ja noch eine Mannschaft, die auch Erfolg haben soll, nämlich die U21. Und wenn er da berechtigt ist zu spielen, ja warum denn nicht? Dann kann er sich da vielleicht mal so ein bisschen Selbstvertrauen wiederholen. Das war der Plan, auch wenn er jetzt am Wochenende nicht aufgegangen ist.
Also ich kann das nicht verstehen, was du gerade sagst.
Ja.
Da haben wir leider dann auch noch mal eine andere Entschuldigung.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Aber dafür haben wir ja den Podcast. weil die Mannschaft hat Fiete Arp einen Bärendienst erwiesen. Wenn der HSV gestern 3-0 gewonnen hätte, dann hätte ich dir gerade 1-1 zugestimmt. Dann wäre alles super gewesen.
Okay.
Aber der HSV hat verloren. Und natürlich sind die Foren jetzt wieder voll. Ja, wieso hat denn Arp nicht gespielt? Und wieso war Arp denn nicht im Kader? Das heißt, irgendwann, wenn der Arp kommt, dann ist der Erwartungsdruck von einigen Fans noch höher als jetzt schon. Wenn Arp gestern gespielt hätte, hätte auch 0-3 verloren, dann nimmst du Druck von dem Jungen. Weil dann ist er mit den anderen mit untergegangen und dann ist das halt so, ja. Aber ich empfinde diese Personalie ab. Also momentan wirkt es unglücklich. Und das Einzige, warum ich mir dann noch nicht so viele Gedanken mache wie einige im Netz, ist, dass ich glaube, dass Arp sehr viel von Titz hält und Titz sehr viel von Arp hält und die beiden kennen sich sehr gut und ich kenne beide überhaupt nicht und deswegen denke ich, werden die einen Weg finden, wie es für beide auch sich am besten anfühlt und insofern würde ich jetzt von außen sagen, ich würde die Entscheidung jetzt nicht total kritisieren, aber diese Begründung, wir müssen den mal ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, hast du mit einem 0-3 mal eben richtig an Absurdum geführt.
Naja, aber was wäre denn, wenn er da mitgespielt hätte und...
Dann wäre einer von elf, die verloren
haben. Aber es ist immer noch, wir reden immer noch über Arp, das in Anführungsstrichen Wunderkind, der neue Uwe Seeler. Ich gehe doch mal davon aus, dass ein Großteil der Fangemeinde sagen würde, siehste, und das soll unser neuer Superstar sein, unser Bayern-Spieler, geleistet hat er auch nichts. Also der Druck wäre, glaube ich, ist jetzt nicht größer oder kleiner geworden. Also es wäre so oder so schlecht gewesen. Hätte er nur gespielt, hätte er nicht gespielt. Also weiß ich, ob der Druck da jetzt für Art kleiner geworden ist, weil wir dran verloren haben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Okay, ja, ja, deine Begründung kann ich auch gut nachvollziehen. Sagen wir es mal so. Ja. Hätte der HSV gestern gewonnen, dann wäre der Druck am wenigsten gering für Arp. Dann hätte man gesagt, Mensch, alles richtig gemacht, der hat da gespielt, wir haben gewonnen und so. Ne? Aber so du hast recht, ich denke, ich habe auch recht. Also das liegt ja immer in der Mitte. Ja, dann müssen wir noch kurz über Lasogga sprechen. Teuerster Zweitligaspieler aller Zeiten und zwar mit riesengroßem Abstand.
Oh ja.
Meine Information, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, ist, glaube ich, der teuerste Spieler hatte bisher 1,7 Millionen. Also irgendwie unter 2 in der zweiten Liga und er hat 3,5. Also einige Hörer werden jetzt vielleicht die Statistik raus und sagen, nee, da war schon mal einer für 2 Millionen oder so. Aber es ist schwierig und der kam rein und hat mir die ersten 5 Minuten gut gefallen. Und danach habe ich so gedacht, das ist der Grund, warum er höchstwahrscheinlich selten in der Startelf stehen wird, weil der so wirkt es auf mich, der ist halt nur vorne, wie würde Titz sagen, in der Box. Da ist er sicher, da ist er sicher super.
Genau.
Aber wenn du die Bälle da nicht hinbekommst, so abholen tut er sie sich auch nicht, ne?
Ja, das ist eben das Problem, ne? Also wenn das Spiel läuft, sag ich mal, und von links und rechts die Flanken nur so kommen von unseren Flügelstürmern, kein Problem. Lasogga, bester Mann, zweistellige Torzahl. Aber in so einem Spiel wie gestern, wenn die Flügel so gut zugestellt werden, Ito hat kaum eine Szene gehabt, ne? Und Ray hatte sie immerhin noch, aber wie gesagt, auch nicht sein bester Tag. Dann ist so ein Spielertyp wie Lasogga vielleicht doch nicht so das Richtige. Aber wie gesagt, im Nachhinein und so weiter ist man ja immer schlauer. Ne? Aber wie gesagt, das ist nicht sein Spiel gestern gewesen, wo die Außen so zugestellt sind.
Ja. So.
Lass uns über was Positives sprechen, ne? Genau.
Worüber willst du? Willst du jetzt noch über was Positives sprechen? Außer dass die Sonne scheint und wir einen tollen Sommer haben. Ansonsten fällt mir wenig ein.
Na, unser nächster Block, würde ich sagen.
Die Szene des Spiels.
Ja. Über die Resonanz.
Ach so, die ist super. Aber bevor wir darüber kommen, möchte ich noch eine Sache sagen, weil die Information habe ich bekommen von einem Freund heute. Mhm. Und mir war das nicht so bewusst. Und ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Ja. Oder den Hörern so bewusst ist. Dieses Spiel gegen Holstein Kiel war nach 48 Stunden ausverkauft. Mhm. Du bekommst heute noch für jedes Spiel, das ansteht, sogar noch Stehplatzkarten.
Okay.
Also das Gefühl oder den Gedanke, dass man sagt, ja, immer 57.000 oder wenn es mal schlecht läuft, 50.000. Ey, du bekommst für jedes Heimspiel noch Stehplatzkarten. Das sind ja die meisten als erstes weg sind. So ein Spiel, so eine Niederlage zu diesem Zeitpunkt, zur Saisoneröffnung, ist natürlich für den HSV dreimal bitter, weil es könnte bedeuten, dass wir schon beim nächsten Heimspiel dramatisch weniger Zuschauer haben. Ja, und nicht nur ein bisschen weniger.
Nee, klar. Das ist natürlich, es war mir schon klar, also ich habe jetzt gedacht, dass die ersten, sagen wir, 2-3 Heimspiele wirklich voll werden und so nach dem Motto, mal gucken, wie es läuft und wenn es nicht läuft, dann.
Ich war auch darüber überrascht, deswegen dachte ich, sag das hier nochmal im Podcast, ich fand die Information auch ganz spannend.
Ja,
dass man sagt, ui, also, weil hat ja wieder was mit Geld zu tun, ne, und beim klammen HSV.
Naja, da spielt da alles mit rein, ne, Ne, umso wichtiger, dass da wirklich der Dreh geschafft wird und man da endlich anfängt zu punkten. Ne, wie gesagt, auch aus dieser Sicht natürlich.
Ja. So, das war nix. Das tat uns weh, das tat unseren Hörern weh. Und ich denke, wir konnten das, ich hoffe zumindest, ganz gut aufarbeiten. Es war auch nicht alles schlecht. Ich hoffe, das konnten wir auch gut sagen und dass wir auch der Mannschaft und den einzelnen Spielern jetzt, dass wir da weder draufhauen noch sonst irgendwas. Ich habe so für mich gedacht, wenn ich halt traurig bin darüber, Wie viel Prozent Schuld habe ich auch? Weil auch ich gehörte zu denen, die gesagt haben 4-0. Auch ich habe zu denen gehört, die sagen hier, das wird eine tolle erste Liga. Wir haben so eine junge, tolle Mannschaft. Ja, ich habe mir jetzt noch kein Trikot gekauft und habe auch mit dem Gedanken nicht gespielt. Aber es gibt ja viele, die auch schon Trikots gekauft haben und. Und alle waren heiß. Du hast ja auch gesehen, ne, wie der Bus da schon begrüßt worden ist. Also alle hatten Bock. Und die Frage ist natürlich, war unsere Erwartung als Fan einfach auch zu hoch? Ja. Dafür ist diese Mannschaft zu unerfahren, dafür ist sie zu jung und dann kann so ein Riesenstadion auch, wenn es mal dann nicht ganz so läuft, dann kann so ein Riesenstadion auch eine Hürde sein. Also, na, wie viel Prozent haben wir auch Schuld, dass wir dann so enttäuscht sind? Das, die Frage finde ich auch schwer zu beantworten.
Ja, stimmt. Ja, wobei ich jetzt nicht glaube, dass jeder einzelne Spieler, wie du vorhin ja zart angedeutet hast, irgendwie eventuell in Podcasts reinhört oder der Blog-Einträge liest oder so. Also ich glaube schon, dass die relativ wenig von uns Fans, also von dieser Sorte Fans, mitbekommen. Ne? Also die kriegen sicherlich mit, wenn irgendwelche Kreuzchen auf Trainingsplätzen stehen, ganz klar.
Ach, aber, aber dass die Euphorie doch relativ hoch war und auch die Stimmung schon, sehr, sehr positiv. Ich meine, wir sind zum ersten Mal in 130 Jahren zum ersten Mal abgestiegen. Ja, und die Fans strafen das nicht, sondern es kommen mehrere tausend Mitglieder. Wir haben so viele Fanclubs wie noch nie. Der Bus wird da frenetisch gefeiert bei der Ankunft im Stadion. Also ich denke schon, das kriegen die mit. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht hätte Ito getroffen oder Narey getroffen oder der Jairo getroffen. Dann wäre das Stadion explodiert und vielleicht hätten wir Kiel auch aus dem Stadion gehauen. Aber je länger das Spiel lief und je mehr Kiel Oberwasser bekommen hat, wie gesagt, diese Euphorie kann natürlich auch lähmend gewirkt haben und
Ja, schon. Aber wie gesagt, dann kann man es ja runterbrechen, dass wirklich alles lebend wirkt. Entweder die Euphorie oder letztlich auch die negative Stimmung durch unzufriedene Fans. Ne? Also davon, ja, da wollen die, okay, sie sind noch jung. Ne? Ja.
Fußball ist halt pure Emotion.
Das stimmt.
Ja, pure Emotion. So, und pure Emotion haben wir auch bei unserer Szene des Spiels. Wir haben ja uns vorgenommen für diese Saison, dass wir unsere Hörer fragen, welches war für euch die Szene des Spiels? Wir haben das letztes Mal im letzten Podcast zum ersten Mal gemacht. Ja. Da gab es einige, die gesagt haben, was für eine geile Idee, super. Da haben andere gesagt, oh Gott, ich habe da fast abgeschaltet, das war langweilig. Ja, also die Meinung ging hoch her. Wir hatten auch viele, die mitgemacht haben und haben gar keine Szene des Spiels beschrieben, sondern irgendwie entweder eine Grundstimmung oder den Man of the Match gekürt. Also wir wollen mit euch gemeinsam die Szene des Spiels suchen, für jedes Pflichtspiel, das der HSV hat, um dann Ende Mai, Anfang Juni eine Live-Sendung zu machen mit Publikum, wo wir alle Szenen des Spiels dann nochmal besprechen und wir hoffen dadurch dann auch jedes einzelne Spiel nochmal kurz in Erinnerung rufen zu können. Und ich bin begeistert. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber beim ersten Durchswitchen habe ich über 30 Nominierungen gesehen.
Oh, Wahnsinn, ne? Ja. Toll. Finde ich kein anderes Wort für. Großartig.
Ja, finde ich auch total geil. Und wir bemühen uns jetzt natürlich alle vorzulesen. Ich erlaube mir als nicht nur Moderator dieser Podcast-Show, sondern auch als Schiedsrichter, kurz nochmal darauf hinzuweisen, sollte jemand jetzt etwas geschrieben haben, was jetzt nicht eine Szene des Spiels war. Ne? Das mache ich aber nicht, das sage ich jetzt schon mal im Vorfeld. Das sage ich nicht, um jemanden irgendwie zu bashen oder irgendwie mich drüber lustig zu machen, sondern um euch sensibel zu machen dann für die nächste Woche. Dass wir sagen, wir suchen nicht den Man of the Match. Wir suchen nicht der und der hat irgendwie tolle Szenen gehabt, sondern wir suchen die Minute, die Szene des Spiels. Darum geht es uns bei dieser Idee.
Genau. Jo, wollen wir mal loslegen?
Wir legen los.
Sehr schön. Ich fange mal einfach an mit Dirk Herzog, der mich schon im Vorwege des Spiels wirklich amüsiert hat. Er hat nämlich geschrieben, meine Szene des Spiels ist schon vor dem Spiel gewesen. Und zwar hat er hier ein Foto mit rangehängt an seinen Tweet. Das zeigt dann, also ich muss ausholen, er macht offenbar im Robinson-Club Ampfelwang gerade Urlaub. Und dort war das Tagesprogramm unter anderem, war da ein Punkt, das Spiel live zu zeigen in einem Seminarraum. Und dort stand dann zweite Bundesliga HSV gegen Holstein mit H-O-H. Also Holstein statt Holstein. Sehr süßer Schreibfehler, wie ich finde. Seine Szene des Spiels.
Zu Recht, wie ich auch finde. Da hätte ich auch echt geschmunzelt.
Genau.
Hervorragend hat geschrieben, meine Szene des Spiels, 87. Minute. Mein Hamburg liebe ich sehr.
Jo, und Basti hat eine etwas bessere Uhr, vielleicht oder eine schlechtere, wir wissen nicht. Er sagt nämlich in der 88. Minute, als die Fans Mein Hamburg liebe ich sehr gesungen haben.
Spike D.I.H., ich weiß gar nicht, wie ich den sonst aussprechen sollte, ja, schreibt Szene des Spiels, Mefferts 0-1.
Ja, leider. Das ist auch aus negativem Sinne auf jeden Fall, ne? Ganz klar. Lumpi schreibt, meine Szene des Spiels, der Lupfer von Lee gegen Steinmann, symptomatisch fürs gesamte Spiel. HSV beginnt vielversprechend, Kiel abgezockt und zum Ende hin souverän. Ja, hat er gut analysiert. Ja, und auch nur eine Szene benannt. Wunderbar, danke.
Genau, und das war auch eine geile Szene, ne? Also echt Wahnsinn, ne?
Ja, das muss man sagen. Also den Mut oder die Frechheit muss erstmal besitzen. Ganz, ganz toll. Ja.
So, dann hat einer geschrieben, meine Szene des Spiels ist die Chancenverwertung. Es war das erwartet schwere Spiel. Je länger es 0-0 stand, desto nervöser wurde die Mannschaft. Wir müssen Geduld haben. Das stimmt alles, was da drin steht, aber das beschreibt keine Szene des Spiels. Keine Szene.
Wir müssen genau sein.
Wir müssen da so ein bisschen pingelig sein. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nie übel, aber wir wollen später nachher nur die Szenen des Spiels und nicht eine allgemeine Zusammenfassung. So richtig sie auch war in diesem Punkt.
Vielen Dank. Tom Schwede schreibt, meine Szene des Spiels, der Pass von Lee vor dem 1-0 für Holstein Kiel.
SVP schreibt, meine Szene des Spiels ist die Auswechslung von Bates. Entweder wir wechseln das System oder mindestens ein spielerischer Innenverteidiger muss her. Junge, komm bald wieder.
Ja, oder Jung, genau in dem Fall, ja, dann, genau. Ne, fehlt natürlich, ne, mein Jarol im Jung, genau. Ne, genau, hast du deinen Namen vorgelesen? Ah, ich weiß es
natürlich
gar nicht.
Natürlich, SVP habe ich, ja.
Siehst du mal. Ne, ach, SVP, natürlich, ja, stimmt. Ja, Nils Husmann, der gute Freund dieses Podcasts hier, schreibt, Szene des Spiels war für mich der Halbzeitpfiff. Und dann das, was man nicht sah, denn Titz hätte wechseln müssen. Kiel hatte schon Oberwasser und kam entsprechend aus der Pause, schade. Genau das, was du gesagt hast.
Ah, guck mal, genau, Nils und ich, wir beide hier, ne? Blöchi schreibt, Szene des Spiels, das 0-2 von Kinzombi. Leider sehr gut gespielt und gleichzeitig der Punkt, an dem die Vorfreude in Ernüchterung umschlug. Immerhin, es fühlt sich genauso an wie in der ersten Liga. Ja. Also die Ernüchterung. Ja, aber das war auch ein geiles Tor, auch von dem Lee, dass er diesen Kinzombi überhaupt gesehen hat. Ne? Also das war, ja.
Geil. Ja, war perfekt. Ja, toller Fußballer. Kann man nicht anders sagen.
Ja.
Ne? Ja. MW schreibt, Szene des Spiels, Sinnbild, 64. Minute. Eine Wasserflasche platzt beim Fangversuch von Matti Steinmann auf und ergießt sich auf den Boden. Ja, habe ich auch gesehen. Dachte ich so, oh Gott, was ist denn da kaputt gegangen? Echt? Ist das normal? Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, ob er da noch was draus gekriegt hat oder ob die komplett leer war. Keine Ahnung.
Sie hatten sicher noch dann zur Not eine neue. Ja. Thomas G. schreibt, meine Szene des Spiels war der Blick von Holtby nach dem 0-3. Der sagte mehr als 1000 Worte und spiegelt meine Emotion total wider. Alles Mist.
Ja,
ich habe den Blick jetzt nicht gesehen.
Ich auch nicht, aber er wird recht haben. Ja, Jan von nebenan, meine Szene des Spiels war die 93. Minute. Wir laufen 4-3 und Moritz führt den Ball, hat Zeit, verstolpert kläglich. Szene hat... was schreibt er da, ein kleiner Schreibfehler?
Szene hat Symbolcharakter.
Szene hat Symbolcharakter fürs Spiel. Na, bitte sehr. Diese Abkürzung da immer. Alles klar.
Die Rothosen. Meine Szene des Spiels war genau um 16.58 Uhr, als mein Freund im HSV-Trikot vor der Tür stand, mich abholte und wir zum HSV gefahren sind. Egal welche Liga, es bleibt der geilste Club der Welt.
Ja, hat er natürlich recht, ne? So, dann schreibt ein weiterer, gut gespielt und in sich zusammengefallen. Die verpassten Großchancen belasteten das Team und waren somit meine Szene des Spiels. Mit jeder torlosen Minute wurde das gute Spiel mehr aufgegeben und öffnete Kiel die Türen. Schade, aber weiter so, es wird bald belohnt. Ja, wie gesagt, ne? An sich alles richtig geschrieben, aber.
Aber, genau. Deswegen hast du auch den Namen nicht vorgelesen, ne?
So.
Weil wir gesagt haben, ne, das ist leider dann keine Szene. Bitte beim nächsten Mal konzentriert auf eine Szene. Tom Ruder. Mangels einzelner Spielszenen nehme ich stellvertretend die 30. Minute des HSV. 4 Großchancen, aber kein Tor. Anschließend folgte nichts Gutes mehr.
Das siehst du mal, ne? Ja.
Ach so, stopp mal. Ich habe es falsch vorgelesen. Das ist ja auch keine Szene des Spiels. Er meint ja nicht die 30. Minute, sondern er meinte die ersten 30 Minuten.
Die ersten 30?
Also insofern leider auch.
Okay. Alles klar. Aber jetzt darf man wieder vorlesen. Auch der HSV schreibt, Die Ballunsicherheit und Nervosität im Vorfeld des 0:2 in der 77. Minute ist meine Szene des Spiels. Titz muss die Elf in der Rückwärtsbewegung kompakter bekommen. Das ist jetzt sein Job. An Unsicherheiten aber müssen wir uns gewöhnen bei so einer jungen Truppe. Hohn und Spott sind fehl. Sehr guter Eintrag.
Sehr gut, ja. Miguel Fidalgo, pünktlich aus Japan zurück, um den HSV zu gucken. Der schreibt, für mich war der Kopf-Brusthöhe-Rückpass von Bates auf Pollersbeck die Szene des Spiels. Sie zeigte die Verunsicherung in der zweiten Halbzeit.
Ja, da gab es einige. Aber sicherlich, das war eine davon. Ne? So, jetzt weiß ich gar nicht, ob das hier wieder eine richtige Szene des Spiels ist. Ach komm, heute ist nochmal Ausnahmetag. Matthias Röhrs schreibt, ich war nicht da, aber ich schenke auf dem Familienbums, also das ist offenbar eine Feierlichkeit, auf der er sich befand, hier ein Bier nach dem anderen auf den HSV aus. Meine Szene des Spiels. Sehr oh, schön.
So, und dann schreibt noch jemand... Nicht viel Tolles gesehen, eine Frechheit, was da in Halbzeit 2 gespielt wurde. Alles beim Alten. Total falsches Zeichen, heute mein Hamburg liebe ich sehr anzustimmen.
Okay.
Das ist seine Szene des Spiels. Also sozusagen, er findet es falsch, dass die Fans mein Hamburg liebe ich sehr angestimmt haben.
Darf man natürlich auch nicht überstrapazieren, ne? Weil wir alle wissen, diese schöne Szene oder diese bittersüße Szene letzte Saison, 80. Minute, das war toll. Und damit das auch was Besonderes bleibt, muss das vielleicht auch nicht jetzt irgendwie zur Gewohnheit werden. Ne?
Finde klar. Ich, wenn ich das sage, ich wollte mich dazu vorhin gar nicht äußern, weil zwei haben geschrieben, wie toll sie das fanden. Ich war jetzt nicht im Stadion, dann empfindet man es ein bisschen anders, aber ich sehe das genau wie du oder auch wie Sven, ne, ich glaube, den Namen habe ich gerade gar nicht vorgelesen. Ich finde es auch nicht so toll. Ich würde mein Hamburg liebe ich sehr geil finden als Song vor dem Spiel. Ja, dazu habe ich mich ja schon positioniert. Aber während des Spiels, wenn eine Mannschaft zurückliegt und dann immer noch sind die Zeiten auch oft schwer. Also genau. Also, so geil das war am letzten Spieltag, sie nehmen so ein bisschen dann diesen besonderen Moment.
Besondere, ne? Genau. Ja. Gut, wir haben hier den nächsten, der schreibt seine Szene des Spiels, Narey und Jairos 99%ige.
Also auch keine Szene des Spiels,
Nein.
Hielicht sagt, die Umarmung von Tim Walter und Lee Ja-Sung nach dessen Auswechslung. Ein Koreaner, keine 10 Tage da, kann sich kaum mit den Mitspielern verständigen, nimmt den HSV alleine auseinander und fällt dem Trainer glückselig lächelnd in die Arme.
Ja, sehr schön, kann man so machen. Okay. Ja, Philipp A. schreibt, Szene des Spiels, gab es das überhaupt? Hab da keine so richtige, außer der Anfang der Misere, die erste vergebene Narey-Chance.
Na gut, so, das ist dann schon eine Szene
des Spiels. Das ist eine, genau. Ne? Ja.
Genau. Genzo Wakabayashi sagt, ich möchte trotz allem etwas positiv bleiben. Meine Szene des Spiels ist die doppelte Parade von Pollersbeck am Anfang der zweiten Halbzeit. Ich habe mich über die Reaktionsgeschwindigkeit von Pollersbeck wirklich gefreut und gedacht, letzte Saison wäre das Ding 100%ig drin gewesen.
Ja, ja, das war ein guter Rückhalt, war auch, glaube ich, im Grunde nicht an den Toren beteiligt. Das ist ja Quatsch. Also war keine fehlerfreie Partie, aber an den Toren konnte nichts machen. So
auf jeden Fall nicht, nein. Nee. Das war auch eine geile Szene, muss ich auch sagen.
Ja, das stimmt. So, Jenny Jones, unser Bekannter, Tim, viele Grüße hiermit. Seine Szene des Spiels war die Choreo der Fans vor dem Spiel, also der HSV-Fans vor dem Spiel. Einfach fantastisch. 57.000 Zuschauer feiern bei völlig überteuerten Eintrittspreisen einen Verein, der den Einsatz seiner Fans leider nicht zu schätzen weiß. Und das schon seit Jahren.
Ja, da klingt auch die Bitterheit drüber. Ne?
Ja, das stimmt.
Da klingt die Bitterheit durch. Justin Bürger, Szene des Spiels, die Auswechslung von Janicic und Einwechslung von Moritz. Da wurde mir klar, wie deutlich die Stimmung gekippt ist. Hoffentlich war diese Niederlage der benötigte Wake-up-Call.
Ja, klar. Also das hoffen wir natürlich alle, ne, Bürger? Ganz klar. So, der Nächste schreibt dann für ihn Szene des Spiels ganz klar der Vergleich zwischen Narey's Abschluss gegen Monaco und das von heute Abend. Also er hat es dann kurz danach geschrieben. Sinnbildlich finde ich, vielleicht ein bisschen verspielt, ungenau oder Pech gehabt. Sonst Polles Paraden, klasse Leistung fand ich von ihm. Ja, also da hat er wirklich viel, viel, viel reingepackt, aber eben nicht ganz so, wie wir es zukünftig haben wollen. Danke trotzdem natürlich.
Nico Hess, Szene des Spiels mit Abstand, die avisierte Auswechslung Anfang zweiter Halbzeit, die nie stattfand. Überfällig wäre es gewesen, den Totalausfall Jairo zu erlösen, zudem das hektische Spiel zu beobachten. Ich sagte zum Kollegen, bis wir wechseln, steht es 0-1. Bitte vercoacht.
Ja. Ja. Und in die gleiche Kerbe gleich der nächste. Victory sagt, Szene des Spiels geht an die Sekunden vor den ersten beiden Wechseln. Spielstand 0-0, Lasogga und David am Spielfeldrand. Alle fragen sich, wer muss raus, und wumms, steht es 0-1. Wir laufen hinterher, hätten früher wechseln müssen zur Halbzeit.
Ganz ehrlich, sehe ich ja genau, habe ich ja vorhin gesagt.
Ja, genau.
Ich finde nur das Wort, das nochmal ganz schnell sagen, ich finde nur das Wort vercoacht ein bisschen hart. Ja, also vielleicht ist es auch nicht so hart gemeint, weil es ist ja, wenn du so willst, vercoacht. Das war der Fehler des Coaches in der Sekunde, im Nachhinein. Ja. Dass wir trotzdem den genau richtigen Trainer zur richtigen Zeit mit den richtigen Spielern haben, ich glaube, das wissen wir alle. Also das ist jetzt kein Bashing irgendwie. Ne? Aber es ist in dieser Szene halt blöd gerade gelaufen. Szene des Spiels, sagt Erik, war die 12. Minute. Balleroberung und vergebene Großchancen nach aggressivem Pressing und Anlaufen. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Das will ich öfter sehen. Naja, wird schon noch. Grüße aus San Francisco.
Sehr schön. Vielen Dank, sehr angekommen. Übrigens, San Francisco, ich muss kurz ausholen. Ich habe nämlich eine sehr schöne Geschichte, die sich heute auf Twitter zugetragen hat. Die muss ich kurz einstreuen. Bitte. Denn man hört uns nicht nur in San Francisco, sondern auch in Finnland. Hast du davon was mitgekriegt?
Ja, ich hab's geteilt, aber ich habe mich damit nicht so richtig beschäftigt.
Also wir wurden heute erwähnt, um das kurz anzusprechen, von Twitter-User Timo Taipale, @Bundesliga_Finn für Finnland. Der hat nämlich einen finnischen Text geschrieben und da hat er mehrere schöne Fußball-Podcasts erwähnt. Ich habe ihn dann gebeten, das doch mal bitte zu übersetzen. Was meint er denn da? Und er hat ganz schlicht geschrieben, das sind seiner Meinung nach die besten Podcasts, die man hören sollte. So, ganz einfach. Und wir sind dabei gewesen.
So sieht es aus. Ja, vielen
sehr
Dank.
Sehr geil. Großartig. Ja, ja. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, Timo. Also, ich bin jetzt wieder dran. Szene des Spiels schreibt eine Dame. Die ersten 15 Minuten, in denen ich versuche, dieses Sky-Ticket zum Laufen zu bekommen, währenddessen Netradio höre und Gänsehaut bekomme von der tollen Stimmung im Stadion. Unschöner Start. Ich bleibe optimistisch. Nur der HSV.
Das ist gut von Caroline natürlich. Achso, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ja, mein Gott. Ich finde es aber, nein, es ist auch wirklich ein toller Beitrag, aber halt nicht unbedingt die Szene eines Spiels. Carlsen vom Dach, die verpasste Auswechslung vor dem 0-1, obwohl die beiden schon minutenlang bereitstanden, wäre ideal gewesen, um den Spielfluss der Kieler zu unterbrechen. Es roch schon nach Tor.
Ja, das stimmt. Oh, ich neige zum Unterbrechen, weil ich reagiere auf den Tweet. Entschuldige bitte, wenn ich hier dazwischen plappe. Ich gelobe Besserung. Ja, der nächste schreibt, Szene des Spiels, dass die Fans immer wieder vor Spielbeginn, nach Rückstand, vor Spielende die wahre Stadionhymne Mein Hamburg liebe ich sehr gesungen haben. HSV braucht in der zweiten Liga mehr Demut als den arroganten, veralteten Text von Hamburg meine Perle, Lotto King Karl in Rente. Also so ein bisschen orthografisch, nicht ganz einwandfrei, aber wir haben es verstanden, ja.
Ja, was wir auch, also sinngemäß vorhin ja auch gesagt haben, ne?
Ja, genau, sehr schön.
Saure Hefe sagt, Szene des Spiels war für mich die vergebene Chance von Narey in Halbzeit 1. Gegen Monaco hat er genau den gemacht und gestern nicht. Da wusste ich, dass das nicht gut ausgehen wird.
Ja, genau. So, und Tor 1887, spricht auch nochmal von Hamburg meine Perle. Meine Szene des Spiels war die Darbietung von Hamburg meine Perle. Warum bieten wir immer so viel Angriffsfläche? Hört endlich auf zu träumen, liebe HSV-Verantwortlichen, und seht der Wahrheit ins Auge. Ja, genau das, was wir gesagt haben, ne?
Gudrun sagt, Szene des Spiels war der Abpfiff, weil das Grauen dann endlich zu Ende war.
Oh Gott, ja. Oh Mann. Ja. Unser HSV-Louis sagt, Szene des Spiels, der Torschuss von Jonas Meffert zum 1-0. Schön rausgespielt und dann mit viel Übersicht, Gefühl und voller Wucht an Abwehr und Polle vorbei ins Eck geknallt. Grundsätzlich gefiel mir der Kieler Sturm gut, aber Meffert hat hier ein Zeichen gesetzt und das Spiel entschieden.
Ja, schönes Beispiel, wie man die Szene des Spiels toll beschreiben kann.
Ja, ja.
Michael Schindelbeck. Meine Szene des Spiels ist die Einwechslung von Lasogga. Vor dem Spiel hoffte jeder auf ein tolles Spiel mit 3 Punkten. Normalerweise wären Jubelstürme durchs Stadion bei der Einwechslung gegangen. So gingen sie nach dem 0-1 völlig unter. Ah, sinnbildlich für die Enttäuschung und Stimmung. Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Und weil du dich davon gerade so entschuldigt hast, wir wissen, wir beide wollen im Laufe dieser Saison bei diesen Szenen des Spiels schneller werden. Ja, also wir werden dann diejenigen von euch, die keine Szene beschreiben, einfach dann gar nicht mehr vorlesen, weil wir möchten hier nicht so oberlehrerhaft kommen. Wir haben uns jetzt, Sascha und ich haben jetzt gesagt, in den ersten 2-3 Folgen machen wir das noch, damit jeder weiß, worauf, also, ne? Also ja. Was die Grundidee ist. Und danach, denke ich, wird es dann auch schneller gehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, egal ob schnell durch sein oder nicht, wenn jemand etwas schreibt, wo wir sagen, Mensch, dazu fällt mir noch was ein. Ich meine, dazu machen wir das ja, um auch hier nochmal andere Aspekte, nicht nur unsere beiden, sondern auch eure Aspekte des Spiels noch in den Podcast mit reinzunehmen. Das ist ja der Sinn. Und das finde ich jetzt wirklich interessant von dem Michael Schindelbeck, weil ich mich ja so gewundert hatte bei dem Freundschaftsspiel Monaco, als in der Trainerbank irgendwie, also da hat sich Lasogga und andere Spieler haben sich warm gemacht hinterm Tor und von der Trainerbank wurde dann Lasoggas Trikot hochgehalten, ne? Dann hat er das Stadion geschrien, als ob wir ein Tor geschossen haben, weil Lasogga endlich kommt. Und das war jetzt auch ganz interessant, dass ihm aufgefallen ist, wie bescheuert, dass man jetzt den auch noch wechselt, wenn die anderen gerade ein Tor geschossen haben, weil dann nimmst du dir diese ganze Euphorie, weißt du, die ganze Kurve war ruhig und war entsetzt, weil es stand auf einmal 0-1. Ja, ja, stimmt. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt.
Sehr gut beschrieben. Sehr gut. Ja, tatsächlich. Ja, Krishan 1887 ist der nächste. Für mich der Knackpunkt, also seine Szene des Spiels, ist das, was er auf dem Foto hier mitschickt. Denn danach war irgendwie die Körpersprache anders. Der Kopf begann überall zu arbeiten, schreibt er. Und das ist eine vergebene Torchance von Khaled Nari. Okay. Und zwar die in der 35. Minute. Also es war eine hochkarätige. Ja.
Okay. Dann schreibt noch jemand, das Beste war das Popcorn im Volksparkstadion. Das freut mich für dich. Nächstes Mal schreib einfach, das Beste war in der 31. Minute, als ich mir Popcorn gekauft habe. Dann wäre es eine Szene des Spiels gewesen.
Genau, so ungefähr. Ne? Ja, hier schreibt einer, der sich HSV nennt. Nein, also sein Twitter-Handle ist Volksparkstadio ohne N. Szene des Spiels geht an das 0-2. Das war recht typisch am Spiel. Wir haben fast immer versucht zu spielen und dann geht sowas nun mal schief. Hier wäre mal der weite Schlag vom Torwart besser gewesen. In der ersten Halbzeit hatte Holtby eine ähnliche Aktion, spielt aber leider nicht nach rechts ab. Ja, und wie gesagt, bei Lee klappt es dann besser und Kin Zombie steht frei und macht ihn rein. Entscheidende Szene für ihn. Ja.
Und der letzte ist Chotti, der sagt, die Szene des Spiels war für mich das 0-1. Schönes Tor, war aber leider nicht Narey, der genau den nicht gemacht hat. Gegen Monaco schon, jetzt nicht. Schade.
Ja, ja.
Ja, genau. Ja. Da hat er recht. Ne?
Das stimmt. Was ist denn deine Szene des Spiels überhaupt
gewesen? Meine Szene wurde nicht erwähnt. Mhm. Meine Szene war der Pass von Mühling, so heißt der Kieler Spieler, mit der 8 auf dem Rücken, in der Nachspielzeit. Nachspielzeit spielt der eine Flanke aus dem Außenriss genau auf den Kin Zombie, der sofort dann rübersetzt auf den Torschützen.
Ah, okay.
Wer war das?
Honsack.
Auf Honsack, genau. Und der Honsack macht dann das 3-0. Also für mich war das die Szene des Spiels, weil sie so alles versinnbildlicht hat, dass die Kieler auch die haben schon 2-0 geführt. Es war schon die Nachspielzeit. Aber die hatten noch Bock und ich hatte das Gefühl, die hatten auch noch Energie und Frische. Und das hat so für mich ganz viel Symbolcharakter, dass ich so denke, das, was wir mal gesagt haben, höchstwahrscheinlich wird für ganz viele Mannschaften es sein, gegen den HSV zu spielen, ist wie im DFB-Pokal in so einem Endspiel zu sein, gegen den großen, arroganten HSV. Und es zeigte mir so diese Szene, dass wir auch in Zukunft aufpassen müssen, die Mannschaften, gegen die wir spielen werden, bis zur 95. Minute kämpfen, beißen, alles. Außer natürlich, wir führen vielleicht 4-0 oder so oder 3-0. Dann vielleicht nicht. Das war für mich die Szene des Spiels, weil ich so gedacht habe, boah, die hören einfach nicht auf. Ne? Da liegt der Gegner schon am Boden und sie treten noch mal zu. Aber sportlich fair und geiles Tor. Also
super. Selbstverständlich. Ja, ja. Sehr fein beobachtet. Dagegen schmiert meine natürlich so ein bisschen ab, ist ein bisschen profaner, aber geht im Grunde auch in die Richtung. Also meine Szene des Spiels ist nämlich tatsächlich Lies schneller Einwurf vorm 1-0. Also ne, dieses einfach nicht zögern und werfe ich zurück. Wohin werfe ich überhaupt? Wo stehen Spieler frei?
War das Lee?
Ja, das war Lee, ganz schnell eingeworfen zu Jonas Meffert, der sich dann den Ball schnappt und Bates dazu bringt, einfach mal gar nicht zu reagieren und ihn dann da oben rechts reinschießt. Ja, und das war dann das 1-0 und danach dann so ein bisschen Schockstarre, so heißt es dann wohl, beim HSV und nichts ging mehr. Ja, deswegen für mich Szene des Spiels dieser Einwurf von Lee.
Okay, dann würde ich spontan jetzt sagen, aber wir können natürlich darüber jetzt gerne diskutieren, aber dann würde ich sagen, ich kann damit jetzt auch gut leben, weil wir sollten auch immer eine Szene wählen, die so ein Spiel so ein bisschen charakterisiert. Ne? Das werden wir nachher im Mai zurückblicken, dann haben wir vielleicht, na, das Kiel-Spiel werden wir schon drauf haben, den Saisonstart. Aber, ne, das war, ja, ist jetzt die Szene des Spiels das 1-0 oder ist das, ja, vielleicht ist es das 1-0 inklusive seiner Entstehung. Also,
genau.
Also Einwurf, genau. Schnelles Spiel, Stürmer wird nicht angegriffen, hat Zeit genug, sich den Winkel auszusuchen und trifft zum 1-0. Und das war vielleicht dann so sinngemäß, dass der HSV in dieser Phase dann nicht mehr gedankenschnell war.
Richtig, genau. Darauf lässt sich, glaube ich, gut runterbrechen. Ich glaube, da können einige auch sehr zufrieden oder alle mit leben, weil das wurde ja auch häufig genannt, irgendwie überhaupt.
Das 1-0, das wurde immer ein bisschen anders teilweise beschrieben. Ne? Aber ich denke, damit können, glaube ich, ganz viele leben, oder? Du auch?
Ja.
Ja, du sowieso. Du hast es ja vorgeschlagen. Also ich kann damit auch gut leben.
Genau, sehr gut.
Ja, dann würde ich sagen, dann bitte zu Protokoll mit 2-3 Sätzen. Du musst es ja nicht in 2 Wörtern packen, sondern vielleicht schaffst das in 2-3 Sätze zu packen, sodass wir das am Ende der Saison dann wieder uns ins Gedächtnis rufen können.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist in kurzen stenografischen Lettern hier schon notiert und der Rest kommt später. Sehr schön.
Sehr gut. So, damit ist dieses Spiel nun wirklich vollends abgehakt.
Ja.
Und dann werfen wir schon mal den Blick voraus auf das, was da kommt. Vielleicht ganz kurz, wir nehmen das Ganze jetzt am frühen Samstagabend auf. Am Mittag spielten Bochum und Köln. Ich muss sagen, das war ein ähnliches Niveau, zumindest in der ersten Halbzeit. Mhm. Denn ich habe die erste Halbzeit gesehen, nicht die zweite. Aber in der ersten Halbzeit, fand ich, war das auch von Bochum besonders ein sehr gutes Spiel. Ich fand, Köln war da die schlechtere Mannschaft. Aber beide auf einem sehr guten Niveau, hätte ich der zweiten Liga gar nicht zugetraut. Köln geht trotzdem in Führung. Die haben halt das Spielglück gehabt, ne? Eigentor vom Bochum. Und wie sie dann die zweite Halbzeit gestaltet haben, weiß ich nicht. Nachher hat Köln 2-0 gewonnen und damit natürlich perfekt in die Saison gestartet. Mhm. Dann jetzt am Nachmittag noch so ein bisschen während unserer Podcast-Aufnahme lief dann noch zwei andere Spiele. Ich habe die jetzt gar nicht so drauf, aber es lief auf jeden Fall auch Sandhausen.
Ja.
Und das ist ja unser nächster Gegner. Und deswegen können wir vielleicht darauf gehen. Sandhausen hat das Spiel verloren. Auswärts haben sie gespielt gegen Fürth. Sind 1-0 in Führung gegangen mit einem, ja, man könnte schon fast sagen, Traumtor. Hast du das gesehen, das 1-0?
Nee, leider nicht.
Das war sehr geil. Irgendwie kommt der Stürmer, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Stürmer war, aber der Spieler, der halt vorne stand, ne? Der kriegt den Ball, ich sag mal so, am Rand des Strafraums. Ja. Und nimmt den einfach mal Volley und haut den mehr oder weniger in den Winkel und rein. Und hatte um sich herum aber auch wirklich gar kein Gegenspieler. Also irgendwie der Ball prallte irgendwie komisch zu ihm ab. Damit hat keiner gerechnet, er auch nicht. Und hat einfach mal raufgehalten. Und das war ein sehr geiles Tor. Und dadurch ging Sandhausen 1-0 in Führung. Aber wieder das Spiel scheint dann gekippt zu sein. Dann habe ich es nicht mehr geguckt. Wir beide haben auch angefangen, uns bei Skype zu treffen und langsam den Podcast aufzunehmen. Und am Ende hat nachher noch Greuther Fürth 3-1 gewonnen.
Ja,
also 3-1. Die haben das Spiel nachher noch voll gedreht, ja.
Späte Tore, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, wie gesagt, also dann kommt es ja in der kommenden Woche zum Duell. Ja, stand jetzt 16. gegen 18. Also Abstiegsduell kann man ja schon fast sagen.
Ja gut, es sind nur für das Protokoll. Die ganzen Sonntagsspiele und das Montagsspiel sind ja noch nicht gespielt. Wir wissen es noch nicht. Aber auf jeden Fall spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die ihr erstes Saisonspiel verloren haben.
Genau. Ja, und so bitter es ist, wir hatten das vorhin ja auch schon zum Thema, viel mehr kann ich über den SV Sandhausen auch nicht sagen. Also
ich wollte gerade sagen, was ich mir jetzt, weil wir das bei Holstein Kiel nicht gemacht haben und ich habe mir sofort vorgenommen, das aber ab sofort immer zu machen, einen Blick in unser Forum zu werfen.
Okay.
Das man findet übrigens unter nurderhsv-podcast.de und übrigens, dieses Forum steht jetzt in fast allen Bereichen allen Usern zur Verfügung zum Lesen.
Okay.
Also wir haben fünf Bereiche in diesem Forum. Warte, die lese ich jetzt auch nochmal schnell vor. So, ne? So. Also wir haben einmal ein für alle das Podcast-Feedback. Ne? Da kann jeder unser Podcast schreiben. Und dann gibt es fünf Kategorien. Es gibt einmal den Mitgliederbereich, nur der HSV, die Saison 18-19, die Welt des Fußballs und Off-Topic. Und Off-Topic, da sprechen wir also über viele Dinge, sage ich mal, außerhalb des Fußballs und auch der Mitgliederbereich. Das sind so die beiden Bereiche, die nicht für Gäste einsehbar sind. Okay. Aber alles andere kann auch jeder Gast, auch wenn er bei uns nicht registriert ist, zumindest lesen. Du kannst dich zwar dann nicht beteiligen an den Diskussionen, dafür musst du dich schon anmelden, aber du kannst es lesen. Und in der Kategorie nur der HSV, da gibt es die folgenden Foren. Der Verein und die Vereinsführung, die aktuelle Mannschaft, mögliche Neuzugänge, Abgänge, unser Flaggschiff, der Nachwuchs, die Welt des HSV und die HSV-Historie. In der Kategorie die Saison 18-19 gibt es die Foren unsere HSV-Saison, also Trainingslager, Ligaspiele, Pokalspiele. Ne? Da diskutieren wir über jedes einzelne Spiel, vor dem Spiel und auch nach dem Spiel. Dann haben wir ein Forum, das heißt unser Gegner in der zweiten Liga, wo wir alle Mannschaften in der zweiten Liga einen eigenen Themenbereich geschenkt haben. Dann gibt es die zweite Liga allgemein, die erste Liga allgemein und internationaler Fußball. Und in der Kategorie die Welt des Fußballs, da sprechen wir über die Nationalmannschaft, da sprechen wir über alles, was außerhalb der ersten und zweiten Liga noch so passiert und über den virtuellen Fußball. Ja, Fans von FIFA und PES und so weiter können sich dann da auch treffen. Und diese ganzen Bereiche, habe ich jetzt gerade gesagt, die sind alle auch frei zum Lesen. Und zwar ab sofort. Wurde jetzt mit dem ersten Spieltag so von unserem Technical Director installiert. Wenn man sich daran beteiligen will, an diesem Forum, da muss man sich registrieren. Wenn man den Mitgliederbereich einsehen will oder den Off-Topic-Bereich, da muss man sich registrieren. Wenn man aber nur wenn man was lesen möchte, wie denken gerade HSV-Fans, dann kann man da auch lesen. So, und jetzt komme ich zurück wieder auf Sandhausen. Wir haben ja diesen Bereich, unsere Gegner in der zweiten Liga. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil da gibt es zu fast jeder Mannschaft schon diverse Hinweise und diverse Artikel schon geschrieben. Und zum Thema Sandhausen haben wir momentan 10 Einträge. Und da habe ich dann zum Beispiel gesehen, dass unser Ex-HSVer Mo Guaida bei Sandhausen spielt.
Richtig, richtig.
Das wusste ich gar nicht.
Achso, ja, der ist ja auch relativ neu noch da. Der ist jetzt in der Sommerpause dahin gewechselt. Jetzt muss ich kurz gucken. Der ist aber heute nicht zum Einsatz gekommen. Ne?
Klar, also, ich habe ihn nicht gesehen. Nee, als ich noch geguckt habe, habe ich ihn nicht gesehen. Nee.
Genau, nee, der ist nicht zum Einsatz gekommen. Aber es sind noch mehr HSVer oder Ex-HSVer da. Nämlich im Ganzen noch 2.
Oh, sag mal.
Ja, der eingewechselte Karim GD hat allerdings nicht in der Bundesliga für den HSV gespielt, nur für die zweite, aber immerhin.
Ja,
aber
den Namen kennt man ja.
Ja, der war auch für einst WM-Teilnehmer. Jetzt schlag mich mal tot, für welches Landmager noch gespielt haben. Ich komme jetzt in diese Sekunde nicht drauf. Es wird Togo war es. Togo.
Achso.
So, ja. Togo bei der WM, na muss ja. Na Gott, lang ist ja. Und dann haben wir noch Markus Karl in der Innenverteidigung und der hat auch gespielt. Markus Karl ist inzwischen 32 und hat 2005 bis 2007 beim HSV gespielt und ich erinnere mich noch schwach, dass er da so mehr im Mittelfeld zum Einsatz gekommen ist, aber auch nur so, lass mich mal lügen, 8 Spiele oder so, es war keine große Nummer. Wie gesagt, 2005 da gewesen, das ist also 13 Jahre her als junger Mann und weiter aufgefallen, dann die Vereine gewechselt und jetzt glücklich bei Sandhausen und ja, in der Innenverteidigung, Markus Karl.
So, gut,
also drei Ex-HSV.
Das finde ich, sind ja schon mal ganz interessante Informationen. Ja, und wer den Blick in unser Forum wirft, der sieht dann auch ein, zwei Fotos oder Tweets, die dort gepostet worden sind. Sandhausen macht das ja ganz geschickt, ne? Wie sie auf das Spiel gegen den HSV aufmerksam machen. Denn sie wissen schon, auch dieses Spiel ist geschichtsträchtig, weil es wird das erste Auswärtsspiel sein in der 130-jährigen Hamburger SV-Geschichte.
Ja.
Und was haben sie da? Hamburger genießen.
Genau, die haben sich so eine ganz schöne Plakataktion einfallen lassen und zwar nicht so tump und auf den HSV draufhauen, sondern
mit Augenzwinkern.
Ja, genau. Sehr stilvoll, sehr nett, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, das eine Plakat war Hamburger genießen, wobei das ER in Klammern war. Also Hamburger genießen. 12.8.13.30 Uhr. Schöne, tolle, neue Anschlusszeit für uns. Und dann gibt es auch noch so ein Burger-Special gegen den HSV. Das heißt, man kann da wohl noch bestimmte Burger dann essen. Finde ich ganz, ganz niedlich gemacht. Na,
von Hamburger halt natürlich.
Ja, genau.
Ja, ich finde das auch ganz sympathisch, muss man sagen.
Genau. Und die anderen Plakate, die es dann hier in Hamburg gab, auch sehr, sehr stilvoll, sehr um die Ecke gedacht, sehr, sehr schön. HSV-Fans, aufgepasst, steht dort, so geht's nach Sandhausen, und dann gibt es da so einen kleinen 6-Punkte-Plan auf so eine Taktiktafel aufgemalt. Also,
und soll nach unseren Informationen sogar am Hamburger Hauptbahnhof hängen.
Ja,
das,
genau.
Ist mir jetzt gar nicht so, ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist ganz cool, weil genau was du gerade gesagt hast, ne? Pass auf, du nimmst hier die S-Bahn, nee, erstmal fährst du mit dem ICE genau. Da und dahin und dann musst du noch eine S-Bahn nehmen und von da ist eine Haltestelle, ne? da nimmst du noch einen Bus und so weiter und dann das gehst du. Schön, das ist geil, ja. weil Sandhausen, es ist ja so unglaublich, hat 14.000 Einwohner.
Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja.
Gestern Wahnsinn. Im Stadion waren 57.000, waren mehr als dreimal so viel. So, das waren Tausende waren bei uns im Stadion. Also es ist ja wirklich, es ist ja unglaublich. Ne? Ja.
Also wie gesagt, das Entree war schon mal sehr, sehr sympathisch und von daher gibt es da nichts zu meckern. Und wenn sie dann noch die Punkte uns lassen in diesem Spiel, dann bin ich restlos zufrieden.
Ja, es ist jetzt schwer natürlich einzuschätzen, ne? Weil ich merke auch bei mir, ich habe noch überhaupt gar kein Gefühl für die zweite Liga. Wie gesagt, wenn ich auf irgendwelche Experten gehört habe, dann haben die alle gesagt, Kiel ist ein Abstiegskandidat, ne? Und nicht nur, dass sie uns 0-3 geschlagen haben, wir haben das jetzt eine Stunde lang thematisiert, ich brauche das nicht normal machen, aber die haben, finde ich, einen richtig geilen Fußball gespielt. Auch wenn mein Freund Christian gesagt hat, ey, das ist sowas von untypisch. Sowas siehst du so gut wie nie in der zweiten Liga, aber das ist das einzige Zweitligaspiel in der jüngeren Geschichte, das ich gesehen habe. Und ich bin nervös, ja. Und ich habe jetzt von dem Spiel von Sandhausen gegen Fürth nicht viel gesehen. Ich habe dieses eine Tor gesehen, das war ganz gut, aber wie gesagt, eher auch eine Zufallsproduktion. Ob die jetzt dann nachher verdient verloren haben, keine Ahnung. Klingt irgendwie so, ne? Dass dann irgendwie die Heimmannschaft aufgedreht hat.
Ja, klar. Also wie gesagt, bei drei Gegentoren fragt man im Grunde ja auch gar nicht, weil die hat man sich dann schon irgendwie verdient aus irgendeinem Grund. Ja,
eins war wohl ein Elfmeter, ne?
Ja, gut, klar. Ja. Aber das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, bei Sandhausen, ich freue mich natürlich auch auf den offenbar oder inoffiziell schönsten Spieler der zweiten Liga, wenn nicht überhaupt im deutschen Profifußball. Nämlich, ja, den isländischen Nationalspieler Rurik Gíslason. Ne, der wurde ja bei der WM jetzt hier als schönster Spieler. Hast du nicht geguckt? Mensch, du liest zu wenig Bunte und Gala. Du musst dir angewöhnen.
Hast du recht.
Auch da mal reinzugucken. Da hast du wohl recht. Ja, google den mal. Also unheimlich schöner Mann. Ne? Also jetzt auch schon im Herbst seiner fußballerischen Karriere. Aber
schon graue Haare ist wahrscheinlich.
Haare ist ein gutes Stichwort, sehr lang, ne? Und wie gesagt, also guck ihn dir mal an, der soll sehr hübsch sein in den Augen vieler und ich teile das ein Stück weit, ja. Ne, ansonsten weiß ich aber auch nur, dass das Sandhausen den ältesten Kader der Liga stellt, also das, tatsächlich ist es dann so, beim Spiel Sandhausen gegen HSV spielt der älteste Kader gegen den jüngsten Kader der Liga, ne, von daher vielleicht nochmal interessant, wie es dann so mit den Kilometern Laufleistung am Ende ist, ne?
Aber jetzt wird's doch interessant. Wir sind, heute nehmen wir am Samstag auf, das Spiel ist am Sonntag nächste Woche, das heißt, es sind noch 8 Tage bis dahin. Also da kann natürlich noch viel tun, da können sich Leute verletzen. Aber mir geht jetzt darum, und ich finde das, ich habe es vorhin gesagt, ne, hinterher alles zu erklären, ist immer so einfach. Schwerer ist es, so eine Prognose mal abzugeben im Vorfeld. Aber jetzt frage ich dich einfach mal das ist jetzt Kaffeesatzlesen. Haben wir bis nächstes Wochenende einen zusätzlichen Innenverteidiger?
Der
ein bisschen Erfahrung hat. Und wenn ja, kannst du dir vorstellen, dass man einen nimmt, der da auch dann gleich spielt? Und B, wie glaubst du, was erwarten wir denn da für ein Spiel?
Also,
ich wollte nur sagen, Stand jetzt wird das kein schönes Spiel. Beide sind unter Druck. Sandhausen will es ein bisschen genießen, sein erstes Heimspiel und dann noch hier gegen den großen HSV. Aber am Ende wissen sie auch, wenn wir das Spiel zu Hause verlieren, wobei gegen den HSV als Sandhausen kannst du höchstwahrscheinlich gegen den HSV verlieren. Das ist, glaube ich, dann nicht so ganz schlimm.
Ja, klar, aber das wirst du, wie gesagt, auch.
Der Druck ist größer bei uns.
Ja, über 14 andere Gegner sagen, klar, als XY kannst du gegen HSV verlieren, werden sich sehr viele denken, das nimmt denen immer so ein bisschen den Druck, da gebe ich dir schon recht. Ne? Frage 1, um die erstmal zu beantworten, ich glaube, dass die doch relativ klare Niederlage da so ein bisschen dazu führen wird, dass man sich verstärkt mit dieser Frage Frage beschäftigen wird, holen wir noch einen oder nicht. Oder womöglich, wenn man sich eh unsicher war, dann jetzt das Ganze nochmal forciert. Jetzt gucken wir nochmal genau hin. Es war jetzt unter der Woche irgendwie zu lesen, dass der Stuttgarter Innenverteidiger, also vom VfB, Marcin Kaminski, der Pole, eventuell leihweise kommen sollte. Eventuell wird das jetzt konkretisiert oder so. Ich glaube schon, dass die, ich sage jetzt mal, fehlenden 3 Punkte in der Rechnung da dazu führen könnten, dass man sagt, okay, wir müssen hier nochmal aktiv werden und wir haben noch 2 Taler vielleicht, die wir ausgeben
können. Naja, weil Gideon Jung und Papadopoulos halt auch so lange ausfallen.
Ja, ja, klar. Wie kannst du, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich wieder Februar oder März einplanen? Also ne, das dauert noch eine ganze Weile. Also Hinrunde definitiv nicht. Ne? Also wie gesagt, entweder spielst du ein bisschen Risiko und sagst, nee, wir vertrauen denen weiter, oder du bemühst dich, solange das Transferfenster offen ist, vielleicht doch nochmal um einen. Ich glaube an Letzteres. Mhm. Ja, und wie gesagt, das Spiel als solches, ja, glaube ich auch, das wird sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen werden. Ich glaube aber trotzdem, also um jetzt so ein bisschen wieder die rosarote Brille aufzusetzen, dass Sandhausen auch so ein bisschen unter Druck steht. Erstes Spiel verloren und jetzt müssen wir unseren eigenen Fans aber auch zeigen, dass wir auch punkten können. Also die müssen schon auch so ein bisschen was tun und da könnte wiederum so ein bisschen die Chance beim HSV liegen, ne? Die womöglich den einen oder anderen freien Raum haben, auch wenn du jetzt eben gesagt hast, irgendwie die meisten werden als Underdog in die Spiele gegen HSV gehen. Aber ich glaube, Sandhausen muss auch so ein bisschen nach vorne. Und wie gesagt, das könnte die Chance für den HSV sein.
Tja, das ist ja das Schwere bei diesem Podcast. Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt. In der ersten Liga, da bildet man sich zumindest ein, ungefähr Mannschaften einschätzen zu können. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Spielt Sandhausen tendenziell eher offensiven Fußball, stellen sich eher hinten rein. Also gefühlt würde ich jetzt einfach sagen, ich glaube, die sagen, pass mal auf, je länger es 0-0 steht, wird der HSV immer nervöser. Mhm. Wir spielen jetzt mal eher ein bisschen defensiver. Keiner von den 14.000 oder wie viel passen da rein ins Stadion, keiner von den Fans glaubt, dass wir jetzt hier hoch gewinnen. Na, wir halten jetzt erstmal die Null und dann versuchen wir mit ein paar Kontern irgendwie die Hamburger mal zu ärgern. Ich bin auch mal gespannt, wie viel HSV-Fans in Sandhausen sein werden. Ja. Denn Sandhausen ist ja so Inbegriff für die Provinz der zweiten genau. Liga.
Was früher der SV Meppen war, ne?
Genau. Ja, dass wir ausgerechnet da jetzt unser erstes Auswärtsspiel haben, ist natürlich auch irgendwie witzig. Ne?
Ja, und schade, weil wie gesagt, diese Anfangseuphorie, jeder will die ersten Spiele sehen und so weiter und die ganzen Auswärtsfans, wie teuer, wie groß ist das der Hartwald da, 14.500 Plätze oder so, ungefähr so groß, das heißt 1.450 Tickets hat es gegeben, das ist natürlich, der HSV-Fan als solcher dürstet nach mehr Tickets. Ne?
Tja.
Ne, das ist so ein bisschen ätzend und da gibt's Ärger, den natürlich nicht im Stadion, aber wie gesagt, das ist auch schon wieder so ein bisschen, das dämpft die Stimmung so ein bisschen. Viele Leute, die da gerne hingefahren wären, können es nicht und von daher war diese Ansetzung jetzt aus Sicht eines HSV-Fans so ein bisschen unglücklicher seitens
DFL. Genau. Mhm. Ja. Schönes Zitat sehe ich hier noch von dem Geschäftsführer Marketing SV Sandhausen.
Ja.
Der heißt Doug Heidecker und unser Forumsfreund Hi Lücht hat dieses Zitat noch bei uns ins Forum gestellt. Und der sagt, wow, Sandhausen gegen Hamburg, welch ein historisches Fußballereignis. Ja. Der Bundesliga-Dino gastiert zum ersten Zweitliga-Auswärtsspiel in seiner großartigen Historie im kleinsten Standort. Hier 14.000 Einwohner, dort 1,8 Millionen. Auf den ersten Blick ist es wie ein Pokalspiel David gegen Goliath, aber es ist kein Glückslos für den SVS, sondern ein wunderbares Geschenk des Terminplaners.
Schön,
ne?
Hau da Wein raus.
Schön, das finde ich gut.
Und wie gesagt, Understatement, also fast schon hanseatisch.
Ja, gefällt mir gut.
Ja, sehr schön. Also der weiß, was sich gehört auf jeden Fall. Und das meine ich nicht hochnäsig, sondern wirklich, also...
Hat mir gut gefallen.
Ja, wirklich sehr, sehr toll, muss ich sagen. Also ich kann bis jetzt nichts Negatives über Sandhausen sagen, wirklich. Es sei denn, wie gesagt, sie klauen uns die Punkte.
Gut, ich denke auch, dass wir im Laufe dieser Saison, auch für uns, auch wenn es jetzt die 9. Folge schon ist, die wir gemeinsam aufnehmen, aber auch wir befinden uns immer noch so am Anfang. Wir müssen uns auch so ein bisschen zurechtrütteln und auch noch natürlich hier in der zweiten Liga. Ich denke mal, wenn wir nachher in der Rückrunde sind, dann werden wir viel mehr Zweitligaspiele gesehen haben und dann kann man nachher auch ein bisschen mehr sagen. Jetzt am Anfang ist es halt echt ein bisschen schwierig. Aber ich entlasse dich nicht oder ich entlasse uns beide nicht mit einem Trendtipp.
Ja.
Den sollten wir jedes Mal machen.
Okay, vorher vielleicht noch zu sagen, jetzt schon mal, dass es natürlich auch für dieses Spiel wieder ein Hashtag geben wird, ne?
Oh ja, Szene des Spiels. Hashtag ist SDS02, ist ja logisch.
Genau, ne, dürfen wir nicht vergessen, jetzt schon mal darauf hinzuweisen, aber wir werden wie gewohnt natürlich auch über unseren Twitter-Account da rechtzeitig
und ja, wobei ich ja so begeistert bin, wie viele da schon wieder mitgemacht haben. Ja. Das ist echt super. Also insofern, ich bin da sehr, sehr, sehr begeistert. Ja, und die 5, 6, 7%, die jetzt das noch, die sich noch nicht selber einigen konnten auf eine Szene des Spiels, die werden das auch noch hinbekommen. Und dann, ja, dann kriegen wir das hin. Gut, also, was ist dein Tipp?
Ja, ich bleibe natürlich weiterhin positiv eingestellt. Jetzt erst recht, wir gewinnen natürlich. Was für eine Pause hier.
Ja. Unentschieden.
Unentschieden? Ja. Ja. Okay, alles klar. Wir müssen doch in der ewigen Tabelle hochkommen. Na gut, aber wir gehen.
Genau. Okay, nein, aber wenn der HSV in der ersten Viertelstunde ein Tor schießt, dann glaube ich, läuft es besser. Aber, aber ich sag mal, wenn es nach, also ganz besonders, wenn es dann in der Halbzeit 0-0 steht oder so, ich glaube, dann, dann wird es schwierig. Also ich tippe unentschieden. Und das wäre mit einem Punkt aus den ersten beiden Spielen gegen Kiel und Sandhausen und nicht gegen Köln und Bochum. Mhm. Das wäre deutlich zu, also viel
das
zu wenig. Wär,
das kann man dann, glaube ich, Fehlstart nennen, ne?
Ja. Naja, ich weiß nicht. Aber ab wann redet man vom Fehlstart?
Ja, weil sie wahrscheinlich erst so nach 4, 5 Spielen, Spielen das recht haben. Ne? Aber wie gesagt, sicherlich wäre das was anderes als das, was wir uns vorgestellt, erhofft und erwartet hätten, ganz ehrlich. Ne? Genau. Aber wie gesagt, wenn du sagst, dass der HSV in der ersten Viertelstunde ein Tor schießen muss, dann macht er das eben. Und weißt du, wer es macht? Viele ab. So.
Gut, mit diesem Ausblick wollen wir euch dann auch alleine lassen. Wir freuen uns über euer Feedback in unserem Forum. Ne? Dafür haben wir auch ein extra Forum eingerichtet. Jo. So, und in dem Sinne würde ich sagen, Sascha, hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Hätte ich nicht gedacht nach diesem Spiel. Ich hatte sehr viel Respekt vor dieser Folge.
Das stimmt, ne? Und wenn jetzt unsere Hörer wirklich das Gefühl gehabt haben, dass sich hier so ein bisschen negative Stimmung aufbaut, gerade zu Beginn, wir waren ja nicht immer einer Meinung, aber ich finde, genau dafür machen wir diesen ganzen Sheet hier, ja. Wie gesagt, wir wollen auch nicht immer einer Meinung sein. Im Gegenteil, wir sind immer, auch wenn wir anderer Meinung sind, immer bestens gelaunt und auf Augenhöhe und wie gesagt, und auch sind, ähnlich wie der, ja, ähnlich wie der Marketingchef da von Sandhausen sind wir gut erzogen.
Genau. Und wir sind immer HSVer, das wollte ich sagen. Na, mein Gott, oder?
Besser kann man es nicht sagen, ne? Genau.
Sascha, vielen Dank. Jo. Dir noch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die neue Woche. Wir hören uns dann wieder. Wir spielen am Sonntagmittag. Vielleicht nehmen wir den ganzen Podcast schon am Sonntagabend auf oder sonst am Montag. Also beeilt euch nach dem Spiel mit SDS02. Und dann hören wir uns nach dem Sandhausen-Spiel. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.
Tschüss aus Hamburg.